Ja, und damit herzlich willkommen bei Märchen von übermorgen, dem Podcast zur kultigen Raumserie, zur kultigen Fernsehserie Raumpatrouille Orion. Mit mir an Bord ist der Christopher.
Hallo.
Und der Frank.
Hallihallo.
Und da es keiner macht, sage ich dir, wer ich bin. Ich bin der Mirko und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Hallo.
Heute geht es um die dritte Folge. Das kam jetzt ein bisschen spät. Fangen wir nochmal an. Ne,
Quatsch. Ein klein wenig.
Genau. Nee, also einmal mit Profis, haben wir vorhin schon gesagt. Ja, ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass ihr mit mir und euch sozusagen da draußen über die dritte Folge reden wollt, nämlich die da heißt die Hüter des Gesetzes, oder?
Wenn ich richtig war. Ja, also, genau, Hüter des Gesetzes.
Ja. Genau.
Und wie man unschwer erkennen kann, geht es hier um Polizisten oder so.
Oder so. Fast.
Fast, ne?
Sie haben es mit Waffen und endlich Schießbüte. Nein, das wird jetzt zu weit. Das war da. Dem Moment schalten, glaube ich, alle Polizisten aus. Richtig, ja, die schießen ja nicht richtig. Dann können es ja doch Polizisten sein, weil bei der Polizei funktioniert ja nichts, habe ich mir mal sagen lassen.
Wie fängt die Folge an?
Genau. Wir befinden uns in ja ganz ungewohnten Ort, nämlich diesmal in einem Vortragssaal. Wir sehen die Crew etwas gelangweilt auf Gartenstühlen sitzen, was immer das sind, lauschen dem Vortrag eines Herrn Rott, heißt er, glaube ich, passenderweise, der über die Robotik bzw. über die Anwendung von, wie heißt das, Kampf- und Arbeitsrobotern.
Frank, du wusstest die Serie.
Ja, Alpha-CO.
Alpha-CO,
genau. Sind Arbeits- und Kampfmaschinen der Serie Alpha-CO.
Genau, die sehen so ein bisschen aus wie so Zitronenpressen auf einem Ständer mit merkwürdigen Ärmchen dran. Und es geht in der offenbar hier der quasi interne Fortbildung der Raumpatrouille, geht es darum, was macht man denn, wenn dieses Ding außer Kontrolle gerät? Was ja eigentlich nicht passieren kann, wenn die Dinger richtig programmiert sind, denn sie haben ja das erste Gesetz der Robotik implementiert, das da sagt.
Eigentlich sogar alle drei.
Alle drei? Ja. Erwähnt hier wird ja nur zwei, ne?
Ja, es wird immer nur, die sagen immer bloß das erste, dann wird irgendwie unterbrochen und dann war es das schon.
Ja, genau. Und aufmerksame Science-Fiction-Leser werden das natürlich schon kennen. Das ist abgeleitet von den Gesetzen der Robotik von Isaac Asimov. Wird ja wirklich so ausgesprochen? Ich weiß es gar nicht. Ist ja, ja eigentlich
Isaac Asimov. Doch.
Genau. Und ja. Der hat dann mal formuliert, glaube ich, in den 40ern bereits, in seinen Kurzgeschichten kreisen ja immer gerne mal so ein bisschen um die Verbindung von Mensch und Roboter und was passieren muss, wenn man mit Robotern hantieren wird, was ja eigentlich sehr spannend ist. In den 1940ern war ja mit Robotertechnik noch gar nichts. Aber die Grundgedanken hat Asimov schon formuliert. Also eben muss einem derartigen, nur auf rationalen Entscheidungen beruhenden Denkmaschinen ja irgendwie einen gewissen Handlungsspielraum geben oder Handlungseinschränkungen geben.
Wobei witzigerweise nie klar ist, wie diese Roboter eigentlich denken. Wie genau.
Ja, genau.
Es wird immer bloß ringsum geredet. Ja, die Gesetze sind fest drin.
Genau, wie auch immer.
Aber manchmal können Roboter eine Neurose bekommen. Das fand ich sehr lustig. Ich fand es auch so lustig, dass sie da so drüber gelacht haben. So, was für ein lustiger Witz.
Genau.
Ja.
Genau.
Vor allem, der eigentliche Witz ist ja, die reden die ganze Zeit über Roboter so, als würde davon niemand jemals was gehört haben.
Ja, genau, und stimmt.
Also wirklich so völlig naiv. Der Vortragende hier ist der Einzige, der jemals irgendwie ernsthaft mit Robotern in Berührung gekommen wäre. Und alle anderen nicht. Obwohl sie Raumschiffkapitäne sind und sonst was. Und wir erfahren ja später auch, dass das Roboter irgendwie das zentrale Ding schlechthin sind, ist, was es ermöglicht, dass hier diese Gesellschaft dort funktioniert. Aber irgendwie haben alle noch nie was mit Robotern zu tun gehabt.
Das ist richtig. Na gut, das ist ein bisschen diese Erklärbär-Geschichte. Man muss ja irgendwo dem Zuschauer, der ja noch nicht wirklich Erfahrung mit, jedenfalls nicht in den 60ern, nicht wirklich Erfahrung mit Robotern hatte, quasi erstmal so das Grundgerüst erklären, nicht?
Ja, ein klein wenig mit dem Vorschlaghammer eingedroschen.
Ja, ja. Klein wenig. Klein wenig sehr, ja.
Ja, wobei ich, also ich muss sagen, ich mag ja immer wieder diese Tricktechnik, die sie da haben. Und also bei den Kameraeinstellungen merkt man halt, okay, die Kamera ist einfach relativ festgenagelt und hinten werden dann halt die Roboter einfach drüber kopiert. Glaube ich zumindest.
Ja, das sieht man an einer Stelle sehr schön. Da läuft nämlich Rod läuft hinter dem Roboter durch und man sieht noch seine Hose. Also die Beine, die leuchten da irgendwie durch. Also irgendwie sieht man, dass da irgendwie die Tricktechnik nicht so ganz funktioniert hat.
Ja, man merkt es auch nochmal in der späteren Szene nochmal besser, dass die Roboter immer nur im Vordergrund sein können.
Mhm. Ja, klar, es wird aufgenommen und hinterher wird dann eine Maske drüber gelegt, dort, wo der Roboter sein soll. So, dass dort alles schwarz ist und dann wird nochmal drüber belichtet mit dem Bildmaterial von dem Roboter direkt.
Ich glaube, das nennt man im Englischen Superimposed.
Du hast halt eine Maske, also das läuft alles mit Masken.
Ja, ja. Also. Habt ihr gesehen, woraus die Hände des Roboters sind?
Ein
Eisportionierer. Und ich glaube, das andere ist der eine Teil einer Salatzange oder irgendeine Grillzange.
Ja, irgend sowas.
Wobei, ganz am Schluss, wir spoilern schon ein bisschen, da sieht man plötzlich dann eine Hand, die da was festhält. Da sieht man, das muss auch
ein Schauspieler seine Hand. Das sieht man vor allen Dingen, das sieht man auch den Rest vom Arm. Also das sieht man auch genau, wo der Ellenbogen ist.
Ja, aber dieser Eislöffel macht natürlich Sinn, weil der ist rund geformt. Also, wie heißt das? Konkav, konvex? Ich krieg's irgendwie auseinander.
Konkav so, dass war das Mädchen brav, über konvex dem hatte das Mädchen Sex.
Ah, verstehe. Okay, jetzt werde ich es nie wieder vergessen. Jedenfalls,
ich hatte das immer wieder. Konvex ist der Rücken der Hex.
Ah.
Ja. Oder ist der Löffel konvex? Gibt es einen Klecks?
Also ist das Ding konkav, um es ganz kurz zu fassen?
Konkav ist das, was drin ist. Ach, herrlich. Die Szene, wo der den Bildschirm ausmacht, ist auch so ganz klassisches Ding. Das zeigt eine Lesajur-Figur.
Ah, okay. Mit dem Eislöffel.
Ja, also diese Lesajur-Figur ist hinten einfach ein Oszillograph letztendlich angeschlossen mit Wechselstrom, der halt an zwei Phasen den aufträgt und wird dann in der Phase leicht durchgeschoben und dadurch bewegt sich das. Das ist ein sehr beliebter Trick.
Ah ja, schön. Jedenfalls hat er, wie gesagt, das richtige Werkzeug, um den Schalter umzulegen, der nämlich passenderweise auch so kugelförmigen Knauf hat. Also passt genau rein. Da frage ich mich natürlich, was der Roboter sonst so macht. Wenn er nur diese Operation ausführen kann, ist das ein bisschen wenig.
Ja, ich sehe hier gerade diese Szene, wo der auf die Tische zugefahren ist so das Zeugs abräumt. Da siehst du halt also sowas von deutlich, dass da jemand einfach seine Hände reingesteckt hat. Und du siehst der halt Tisch wirklich, wie der Ellenbogen da diese komische Verkleidung verbeult.
Ja, und der Tisch ist angesägt, damit er leichter zerbricht, dann sieht das auch.
Ja, okay, das siehst du echt überall. Das siehst du auch in irgendwelchen relativ modernen chinesischen Actionfilmen oder so.
Ja.
Und auch in westlichen, also so ist ja nicht. Mhm. Also das macht, glaube ich, jeder, dass irgendwie Holz angesägt wird und dann durchgehauen wird.
Naja, klar, geht ja sonst nicht anders. Also quasi ja die Zerstörungskraft dieses.
Ja. Ist ja bei den Daleks genauso, dass sie das Problem mit den Händen haben. Also sie haben da einen Seite so einen Stab und auf der anderen Seite einen Saugnapf. Und da mussten die auch kreativ werden. Das finde ich sehr schön. Wenn man bei Dr. Who die Daleks-Raumschiffe, die haben alle runde Druckknöpfe, wo die Daleks mit ihren Saugnäpfen drüber stülpen können, um die zu bedienen.
Okay. Schön, ja.
Ah ja. So, und genau in dem Moment, wo der Professor anfängt zu erklären, was er jetzt genau getan hat, als er die außer Gefecht gesetzt hat und umprogrammiert, gehen sie raus.
Genau.
Er redet da immer noch
man
was.
Man ahnt, es ist wahrscheinlich genau der denkbar ungünstige Moment, weil in der Folge irgendwas passieren wird, was genau damit zu tun hat. Und so kam es.
Ja, es ist.
Chekhovs Roboter. Für nichts ein, was du nicht später auch gebrauchst.
Genau, ja.
Achso, jetzt haben wir die Grundregeln der Robotik haben wir noch gar nicht genannt. Ne? Das ist erstens verletze oder töte keinen Menschen. Zweitens gehorche immer den Menschen, es sei denn, es widerspricht Regel 1, das wird ja nachher noch wichtig. Und drittens mache nichts, was zu deiner Zerstörung führt. Es sei denn, es widerspricht Regel 1 und 2. Dann gibt es ja noch mehrere Ableitungen, nulltes Gesetz und was ich was alles. Aber das
ist ja das nulltige Gesetz ist, ein Roboter darf die Das nullte Gesetz ist, ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Mhm. Also wahrscheinlich der Anti-Genozid-Button.
Ja, was auch immer die Menschheit ist.
Ja.
Das ist ja in der Geschichte immer so gewesen, ja, du definierst einfach einen Teil der Menschen aus der Menschheit raus, sagst, das sind Unmenschen und schon hast du kein Problem mehr.
Ja, das passt sehr gut. Ich habe gerade die History-Buff-Folge über Conquest of Paradise gesehen, auf deine Empfehlung hin.
Okay. Ja. Mhm. Ja, nette Serie. Ich weiß nicht, den Podcast habe ich mir dann angehört und ach, das Dumme so ist, ganz schlecht ist es nicht. Der Punkt ist nur, die besprechen dort ein Buch von Jared Diamond und ich habe ja eine Vorlesung verfolgt von einem echten Geschichtsprofessor, der hat sich die ganze Zeit über Jared Diamond lustig gemacht und ach, weißt du, das hinterlässt einen Eindruck.
Ja, das ist immer so, ne?
Ja.
Gut, aber ja, wir schweifen ab, also zurück
zu wir schweifen total ab.
Genau. Also die Crew wird abgerufen, mal wieder, weil es, wie heißt das so schön, weil die kennen natürlich im Oberkommando nur drei Begriffe, das ist eilig, dringend und schnell oder wie war das?
Na, eilig, vertraulich und geheim.
Ah ja, genau, richtig. Also sprich, er macht sich ein bisschen lustig über seine eigenen Chefs und tatsächlich werden sie gar nicht.
Die ganze Truppe ist irgendwie so wie so in der Schule, wie so die letzte Reihe in der Schulklasse.
Genau.
Ständig über alles lustig, was der Lehrer sagt.
Genau, gähnen, wenn der Lehrer was sagen will. Jedenfalls sind sie eigentlich wahrscheinlich doch relativ froh, da
rauszukommen. Es ist halt wirklich mit dem Holzhammer schon gezeigt, genau. worauf der ganze Rest der Serie, dieser Folge hinauslaufen wird. Mhm. Nämlich, wir haben Roboter, es wird davor gewarnt, dass Roboter irgendwie eine Neurose haben können und wer würde jetzt erwarten, dass die Roboter im Laufe dieser Folge keinerlei Neurosen zeigen würden?
Niemand, nein.
Ich habe es erwartet, dass die Roboter nie wieder vorkommen.
Genau, wichtige Information noch. Tamara Jagodowsk sagt dann zwischendurch noch, naja, ist ja ganz einfach, wenn da so ein Roboter durchdreht, dann legt man halt den Schalter um und wie was programmiert die Magnetbänder neu. Also sie weiß da schon, was da zu tun ist und das ist natürlich nochmal ein Hinweis, dass das vielleicht nochmal später wichtig werden könnte.
Ja, und ja, Magnetbänder. Irgendwann später heißt es plötzlich Analogbänder, aber naja.
Achso, ja, ist, ja.
Sind Magnetbänder nicht Analogbänder? Sind ja nicht digital, oder?
Naja, sie funktionieren analog, aber sie haben halt digitale Daten drauf.
Ja, vielleicht sind das ältere Roboter auf Pallas.
Ja,
stimmt. Ist
ja, nicht die ist neuesten. Ja alle 60er Jahre Computertechnik. Von daher, damals waren Magnetbänder so gerade der letzte Scheiß. Mhm,
glaube ich. Aber die müssen digital sein, weil sie nach von 0 und 1 sind reden ist.
Ja.
Gut, aber wir schweifen schon wieder ab. Jedenfalls, die Truppe wird abberufen. Sie kommen gar nicht, wie sonst man das erwarten würde, vor ihren Chef, sondern werden mit der Vorzimmerdame abgespeist. Die ihnen mitteilt, ja, sie haben neue Order bekommen. Sie sollen nämlich in ein Raumgebiet fliegen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Egal.
Sektor 12,
genau.
12 im 8.
Ja, und sollen dort dann die Programme von Satelliten auslesen.
Ja, von Raumsonden.
Genau.
Und der Befehl kommt übrigens von unserem geliebten Adjutanten Springbrauner.
Springbrauner, genau.
Der auch hier wieder nicht sonderlich gut
Rüberkommt. Ja.
Rüberkommt.
Wo er persönlich gar nicht auftritt, ne? Er wird nur genannt.
Nee, der kommt danach. Der kommt kurz danach.
Ach ja, stimmt, der kommt ja nochmal vorbei, richtig. Ja,
der wird damit bloß nicht persönlich angesprochen.
So ist es. Jedenfalls die McLean natürlich findet das natürlich überhaupt nicht lustig, denn das ist so eine Arbeit für Kadetten, also eigentlich völlig unter ihrem Niveau, und sie vermuten, das ist wieder mal eine Intrige gegen sie, denn sie sollen da quasi klein gehalten werden und bestraft werden. Nehmen es aber dann doch an.
Ja, und dieses Detail behalten wir bitte im Hinterkopf.
Ja, das wird noch ganz wichtig für diese Folge. Dann haben wir wieder diese Startszene, wo ich das Gefühl habe, dass die jetzt jede Folge vorkommen wird.
Kann gut sein, ich weiß es nicht mehr. Aber diesmal ist es halt Normalstart. Ich habe mich allerdings gefragt, die zeigen ja wieder die Szene, und ich hätte mal bei den früheren Folgen nachschauen sollen, die Szene mit der Sprecherin und der Orion im Hintergrund, ob das immer die gleiche Szene ist. Ich glaube nicht.
Sie sagt ja was anderes.
Auch der Hintergrund ist anders.
Der Witz ist halt, ja klar sagt sie was anderes, aber sie wird ja immer bloß von hinten gezeigt.
Achso, ja. Aber der Hintergrund ist ein bisschen anders, glaube ich. In der Szene, ich habe drauf geachtet, da laufen irgendwie mehr Leute hin, als dann wirklich nachher wieder einsteigen. Okay. Dann laufen wieder welche weg. Anfangs habe ich mir gedacht, im Moment sind ein bisschen viele für die Crew, und dann laufen doch wieder welche raus. Also was da genau passiert. Ich glaube, es ist schon was anderes als in einer anderen Szene.
Aber dieses Mal ist es kein Alarmstart und nichts, es ist ein Normalstart. Und das wird extra so benannt. Ja. Weil es was ganz Besonderes ist, dass die Orion mal normal startet. Normalstart.
Ist aber irgendwie ein neues Raumschiff, ne? Müssen wir noch betonen, das letzte ist ja kaputt gegangen.
Supernova gestürzt. Es ist die Orion 8, das dürfen wir nicht.
Täuschend machen. Ähnlich dem alten Modell aussieht. Man könnte sie nebeneinander stellen, könnte sie nicht untereinander unterscheiden.
Das muss.
Ja, ist ja hier militärische Produktion.
Ja. Und sie gehen natürlich auch sehr langsam gemessenen Schrittes diesmal dahin. Also man merkt, jetzt haben sie wirklich nicht so eilig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Startsequenz war länger als sonst. Haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen damit?
Es ist eine andere Sequenz, und zumindest hier auf der Version, die ich sehe, ist auch bei der Startsequenz irgendwo ein Haar auf den Projektor gekommen.
Ja, habe ich auch gesehen, genau.
Und
ich frage, ist das beim Original schon so, oder ist das nur beim Abkopieren?
Ich habe keine Ahnung. Das muss irgendwo, entweder bei der Digitalisierung, höchstwahrscheinlich bei der Digitalisierung, sonst hätten sie das Ding einfach weggeschmissen und neu gemacht.
Ja, eben, ne? Ich denke auch nicht, dass sie es so gesendet haben.
Ich fand generell, dass die Bildqualität dieser Folge etwas schlechter war als bei den davor.
Das habe ich jetzt nicht so gesehen.
Weiß ich nicht. Es stellt sich natürlich die Frage, warum schickt man einen schnellen Raumkreuzer, das schnellste Schiff der Flotte oder so, ne? Oder fast das schnellste, für solche Aufgaben raus?
Da stellt sich ja am Schluss der Folge dann heraus, warum.
Ja, genau.
Ja, klar, aber ich meine...
Momentan sieht es so ein bisschen nach Willkür aus, nicht? Also
insgesamt schicken die ja nun nicht gerade zu ihren allerwichtigsten Aufträgen, aber halt immer mit dem schnellsten Raumkreuzer der ganzen Flotte oder so. Das macht irgendwie keinen Sinn.
Es ist der schnellste Raumkreuzer, wird das mal gesagt. Das ist halt gehört zu den schnellen Raumverbänden, aber es ist halt irgendwie eine Orion.
Ich glaube, in der letzten Folge war es so, dass sie gesagt haben, irgendwie es ist der schnellste oder einer der schnellsten.
Weil er so windschnittig ist oder was?
Keine Ahnung.
Schnellster Antrieb wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Naja, jedenfalls ist man jetzt unterwegs und in den Sektor 12M8. Und dort gibt es 16 Raumsonden zum Ausbauen.
Genau, was immer mit den Daten passiert, man fragt sich, warum die nicht funken können, aber gut, irgendwie soll das ja für die
Wochen ausgefallen
gesammelt werden. Sind die alle ausgefallen, also 16?
Irgendwie, irgendwas war da, warum die nicht.
Sollen die irgendwie ausräumen, irgendwie, ja. Jedenfalls wird ein Weltraumspaziergang notwendig, und das dauert wohl etwas länger. Ich glaube, 19 Stunden ist irgendwie dafür vorgesehen oder sowas. Also die sind doch ein Weilchen im All.
Nee, irgendwie doch 19 Stunden, stimmt.
Ja. Und Tamara würde auch gern mit. Versucht sie so ein bisschen Teil auch der Crew des Arbeitspensums zu werden. Und das wird ihr vehement ausgeredet. Sie soll sich quasi schlafen legen in der Zeit. Sie hat ja noch keine Weltraumerfahrung. Und daher
erinnert mich wieder an die erste Folge.
Ja, ja, genau.
Wenn sie in ihrem Quartier finden sie auch einen Paralysator, falls sie sich zu paralysieren wünschen.
Ein bisschen mehr. Hm?
Naja, also zurückbleiben dann beim Satellitendienst Artan Tsubashi und Helga Legrell. Und ich habe das Gefühl, Helga ist so ein bisschen am untergestellteste. Also sie findet sehr wenig Beachtung auch in dieser Folge und generell ein bisschen hinten rüber.
Ja, sie fällt hinten runter, aber so moralisch steht sie ja ganz, ganz weit oben.
Ja, richtig.
Am Ende muss man sagen, okay, in der Hierarchie steht sie ganz unten, aber vom Verstand her steht sie ganz oben.
Du warst kurz weg. Da, ne? Genau, ja.
Ja.
Frank hat mir gerade nicht gehört.
So nebenbei kommt so eine Meldung rein, ja, wir haben ja gerade einen Erzfrachter gesehen.
Genau, ja, mach mal du die Grußbotschaft und
genau, und ist schon 19 okay. Stunden, und ansonsten leg dich schlafen, in 19 Stunden sind wir dran, ne?
Mhm, genau. Aber so banal ist es dann doch nicht, denn es stellt sich raus, dass es ein alter Freund ist, der da vorbeifliegt und der dann ein bisschen plaudern möchte.
Ja.
Ja, das ist nämlich, wie heißt er genau? Kommodore Reuter.
Genau. Mhm.
Ja.
Und dort war der liebe Alistair MacLean Fähnrich auf dem Schiff oder unter dem Kommodore.
Ich muss sagen, also der Kommodore sehr schlecht gespielt.
Ja.
Wieso? Also, ich fand ihn sehr lustig mit seinem berlinerischen Akzent.
Ich fand ihn etwas hölzern. Also deswegen einfach von der schauspielerischen Leistung fand ich das irgendwie nicht so toll. Mhm. Nicht so herzlich, wie man das meinen sollte. Ist irgendwie zu gewollt. Mhm. Ah ja, egal.
Auch warum der noch Frachtschiffkapitän ist, während MacLean ja schon mittlerweile doch etwas aufgestiegen ist, nicht?
Noch dazu so als Kommodore. Ich meine, Kommodore genau. Ist doch nicht gerade irgendwie ein Rang, der irgendwie ganz weit unten ist. Dann wiederum stellt sich das ja auch gleich heraus, weil was transportieren die? Die transportieren Germanitium. Was auch immer das ist.
Germanium, nicht Germanium.
Wahrscheinlich, aber nee, Germanium nee, sagen sie.
Germanium.
Wobei vielleicht weiß der Captain nur einfach nicht, was er da hat. So richtig vertraut scheint er ja nicht mit dem Material zu sein.
Doch, der ist wohl vertraut. Es ist halt bloß Beschlusssache. Also es scheint was sehr Wichtiges zu sein. Irgendwie bestimmt sowas für Waffentechnik oder was in der Richtung.
Genau. Da haben wir es wieder geheim, ne?
Also wenn man im Google Germanitium eingibt, dann kommt man auf so eine Reichsbürgergruppe in Ulm.
Ach so, Germanitium, ja.
Also es geht nicht um Germanium, sondern die sagen extra so Germanitium.
Na, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen Technobubble, damit es sehr wichtig klingt. Sonst kommt ja einer für die Idee, mit Germanium kann man keine Waffen bauen. Vielleicht kann man das auch, aber naja, wenn man jemand damit bewirft, vermutlich.
Und es wird da schon ein bisschen angedeutet später beim Verhör, dass der Kommodore irgendwie irgendwas falsch gemacht hat und deswegen auf diesen Posten, wahrscheinlich genauso wie Alistair MacLean strafversetzt wurde.
Ach so,
Cliff MacLean, Alistair sagen. Also es wird da schon ein bisschen angedeutet, dass er ja auch so nicht ganz nach den Regeln spielt.
Stimmt, ja.
Ja, jedenfalls beschwert der sich, dass er bis dahin eigentlich erstmal, also am Anfang irgendwie seit ein, zwei Jahren macht er das, viermal im Jahr. Am Anfang hat das immer geklappt. Und jetzt seit irgendwie zweimal, dass er diese Tour geflogen ist, melden sich die Kolonisten nicht mehr, aber es kommt halt noch, es kommen noch die Raketen von Pallas hoch, um ihr Erz hinzuschaffen. Und das Problem ist nur, beim letzten Mal war es kein Erz, sondern einfach nur Abraum da drin. Und der kann halt nicht nachgucken. Er hat halt bloß dann, als er auf der Erde angekommen ist, mitgekriegt, da hinten ist bloß irgendwie Abraum drin gewesen und kein Erz. Und hat dann Probleme bekommen, weil es ist halt wichtiges Erz. Und seine Obersten haben wohl gedacht, dass er das so vertickt hat. Ne?
Genau.
Und da stelle ich mir die Frage, warum kann er da nicht reingucken?
Also, ja, haben sie doch erklärt. Es sind Raketen, die sich magnetisch aus der Außenhülle des Frachters andocken. Die kann man nicht öffnen. Da müsste man quasi Weltraumspaziergang machen und das kann er nicht, weil er die Ausrüstung nicht an Bord hat.
Genau, nicht, ist ja nur ein einfacher Erzfrachter.
Genau. Und er hat, haben wir schon gesagt, er kriegt auch keine Verbindung zu dem Außenposten auf Pallas, denn da meldet sich keiner.
70 Kolonisten, 21 Roboter.
Genau.
Also die Kolonisten, es gibt 10 Kolonisten für 3 Roboter.
Waren 70 Kolonisten? Ja, doch, habe ich auch gelesen. Okay. Mir auch gefragt haben, warum so viele Kolonisten, was machen die den ganzen Tag? Na gut.
Vor allem, weil wir später lernen, dass die Station automatisch laufen kann. Warum überhaupt Menschen hinschicken?
Ja.
Naja, unsere Theorie war ja schon, dass das die Oberfläche der Erde vielleicht ja irgendwie zerstört ist, deswegen die alle unter Wasser leben müssen und da ist einfach nicht mehr genug Platz, deswegen werden die dann einfach sozusagen zur Arbeitsbeschaffung auf so einen Asteroiden geschickt.
Und später werden die ja auch Siedler genannt. Da frage ich mich auch, was sie da siedeln wollen.
Genau. Naja.
Ja, unterirdisch.
Schauen wir erst mal kurz, worum es jetzt geht. Der Punkt ist jedenfalls, der Commodore sagt, ey Leute, schaut doch da mal nach, was da los ist. Ne? Und Cliff ist glücklich darüber, endlich was zu tun zu haben.
Naja, Jakulowsk. Ich finde es sehr interessant, wie der Commodore Cliff überzeugt, weil er sagt, er deutet so an, ja früher, da wärst du jetzt schon unterwegs gewesen nach Pallas. Und das spielt natürlich auf Cliffs Ego an. Und also er weiß ganz genau, welche Knöpfe er da drücken muss, um ihn zu bewegen, da jetzt nach Pallas zu fliegen.
Mhm. Und das springt auch sofort drauf an.
Ja, kommt war ja auch der Fähnrich unter dem, ne?
Ja, stimmt, richtig, ja. Also das Unternehmen wird quasi startklar gemacht. Man kriegt sogar Tamara dazu, da mitzumachen, interessanterweise, die eben nicht ihre Alpha-Order wieder auspackt. Offenbar hat sie dazugelernt. Aber sie will es melden.
Also sie wehrt sich doch mit Händen und Klauen und allem, was sie hat.
Ja, aber ist recht schnell irgendwie zur Raison gebracht. Also danach wehrt sie sich offenbar nicht mehr so stark. Das geht schnell und man möchte natürlich vermeiden, dass das auffällt. Deswegen
vor allem, weil wir sehen ja, wie alle Überwachungsstationen die Orion überwachen. Wir haben immer Zwischenschritte zur Mars-Relaisstation und die schauen ganz genau drauf, was die Orion macht. Mhm. Weiß nicht, ob das jetzt Sonderbehandlung für die ist oder ob das überall so ist, aber auf jeden Fall
das wirkt recht normal. Sein.
Ja, ja. Aber bei der Orion wird man natürlich wahrscheinlich besonders schauen nach der Erfahrung. Jedenfalls wird das Unternehmen Laurin gestartet, was ich sehr schön fand, weil der Name
Laurin natürlich...
Laurin lässt grüßen. Laurin ist natürlich tatsächlich eine Person, die grüßen könnte, also wenn es sie gegeben hätte. Das ist nämlich ein Zwerg aus der Sage von Dietrich von Bern. Und dieser Zwerg hat die Gabe, besitzt eine Tarnkappe. Deswegen passt das sehr schön. Nicht? Also der wird ja quasi auch eine Tarnfunktion in Kraft gesetzt, nämlich über die beiden, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, wie heißen die Landefähren da nochmal, die kleinen?
Die Lanzets.
Das war nur eins davon.
Das war nur eine, die baut nämlich ein Energiefeld auf, das dann dem Energiefeld der Orion besonders nahe kommt und somit von Ferne so dafür gehalten wird.
Ja, was für eine Sage war das?
Dietrich von Bern. Da gibt es
Varianten.
Ja, Dietrich von Bern ist so eine Heldensage, ein bisschen wie Siegfried, geht wahrscheinlich auf Theoderich zurück, also Theoderich, Anführer der Ostgoten, und auf dem baut eine mittelalterliche Sage auf, also sehr viel Ähnlichkeiten auch mit Siegfried von der Nibelungensage, nicht? Also großer, starker, kühner Held, gerät wieder Abenteuer und gerät unter anderem auch an diesen Zwergkönig, der die Tarnkappe besitzt, und der ist mit dieser Tarnkappe unterwegs, will eigentlich zu einem Fest, zu dem er nicht eingeladen ist offiziell, um sich da trotzdem beteiligen zu können, setzt die Tarnkappe auf, bricht da so quasi ein, sieht da ein Mädchen, das sich so auf dem Fleckweg verliebt, entführt das, indem es aufs Pferd setzt und mit in sein Reich nimmt. Das ist so ein Rosenfeld über dem Ort Bozen. Und dort ist so ein, wie gesagt, so ein Rosengarten, in dem dann dieses Mädchen entführt hat. Dietrich von Bern kommt, befreit dann dieses Mädchen. Und der Zwerg rächt sich insofern noch, indem er dieses Rosenfeld verflucht, was echt keinen Sinn macht, aber egal. nämlich bei Tag oder bei Nacht darf man dieses Rosenfeld nicht sehen. Er hat aber vergessen, die Dämmerung einzubauen. Deswegen sieht man über Bozen, also einen Berghügel, sieht man dann bei Dämmerung so ein bisschen rötlichen Schein auf so einer Bergkuppe. Das ist ein natürliches Phänomen, das da auftritt und das mit dieser Sage erklärt werden soll. Also es ist sehr schön, dass man da auf diese Sage verweist, wo wir ja eigentlich ein Science-Fiction-Märchen sind, aber wir haben den Märchencharakter ja auch drin.
Da passt es sehr schön. Deutschland in
60ern, ja, sehr schön. Jetzt wissen wir, woher Laurin kommt.
Genau. Die deutschen Sagen waren natürlich in den 60er Jahren, da hat man das auch in der Schule gelehrt.
Ja, ich hätte also das Kind noch
unter den Nazis wahrscheinlich auch sehr.
Ja, ja, klar, aber das ging ja,
auch schon komplett. Auch schon vorher. Ich
auch von meinen Tanten immer wieder irgendwelche Sagenbücher. Ja, also das ist jetzt nicht so. Die waren irgendwie weiter unverfänglich anscheinend, sagen Märchen.
Ja, ich hab Siegfried auch in der Schule gelesen.
Ja, eben. Also.
Okay, ich nicht. Egal. Jedenfalls, es gibt eine, von der Erde gibt es einen Alpha-Order für McLean. Er soll gefälligst zurück zur Erde kommen. Der kann aber nicht antworten, weil er halt nicht da ist. Weil dort steht ja bloß der Laurin. Und die Orion ist unterwegs zu Pallas.
Genau. Da landet man.
Man beschwert sich halt, ein Ortungsstrahl irrt sich doch nicht. Und naja, die Leute dort, die in der Kommandozentrale, naja, die merken schon, okay, ja, wahrscheinlich hat der sich da mit Laurin des Größen halt
alternisiert. Ja.
Ja, genau.
Ja, und dann kommen sie auf Pallas an. Ja,
Pallas ist übrigens auch eine Sagengestalt, in dem Fall Pallas Athene, aber na gut, das
wird genau,
soweit. Ja, aber das ist ja nur ein Zweitname für Athena.
Genau. Hm. Also die Göttin der Weisheit.
Aber ich glaube, sie haben hier wirklich den Asteroiden gemeint, den es ja.
Ich glaube, ja.
Ja, ja. Definitiv, genau. Ja. Und wir haben immer noch keine richtig guten Bilder davon. Guckt euch mal bei Wikipedia an, was wir davon haben vom Hubble Space Telescope. So richtig toll ist das noch nicht.
Naja, so ungefähr wie Ceres und Pluto, bevor wir da Sonden hingeschickt haben.
Genau. Ganz genau.
Wobei wir in der Serie schöne Oberflächenfotos haben.
Ja, sehr schön. Höchstwahrscheinlich irgendwie, ich schätze mal, ein Steinbruch oder was in der Richtung.
Ja, aber sehr geschickt gemacht, also mit so Überblendtechnik. Unten sieht man wahrscheinlich den Steinbruch und oben drüber sieht man zum einen entweder das All und was wird das sein, da irgendwie ein Himmelskörper?
Ich schätze irgendwie Erde oder irgendwas in der Richtung, irgendwas, das die Erde sein soll.
Und dann gibt es einen Schwenk auf die andere Seite und man sieht die gelandete Orion, ne? Das ist auch sehr schön mit dem mit dieser Landungsstutzen.
Frank, wann gab es eigentlich die Bilder von Luna, die Erdaufgangbilder? Waren die da schon bekannt? Das hat mich so ein bisschen dran erinnert. Ich schaue mal gerade nach.
Das kann sein.
Das war Luna 9, oder?
66, ja.
Oh, 67, ja. Müsste eigentlich, ja.
Ja.
Welche also, Sonde war das, die den Aufgang fotografiert hat?
Ich weiß nicht, welche die erste war.
Wieso weißt du so?
Müsste ich dann irgendwann mal gucken.
Sond 7, nicht Luna, Sond 7.
Aber ich glaube, es gab noch kein Bild von der Erde bis Ende der 60er Jahre, bis später. Weil in irgendwie 68, glaube ich, gab es eine Kampagne, warum haben wir noch kein Bild von der Erde gesehen?
Ach, echt, ja?
Okay. Ja, von Stuart Brand geleitet.
Okay, also kann es davon nicht abgeleitet sein, weil die Folge, glaube ich, von 66.
Genau. Keine Ahnung, was das sein sollte. Jedenfalls, ich habe die Schauspieler dort überhaupt nicht beneidet. Weil, wenn du etwas genauer hingeschaut hast.
Man sieht, es ist sehr kalt.
Es ist sehr, sehr kalt. Ja, der Atem kondensiert und so. Und die Klamotten sehen nicht sonderlich warm aus.
Ja, und es regnet. Es regnet ja auch, was ja auch sehr schön ist, weil das weit und breit keine Atmosphäre und keine Wolken zu sehen sind. Und wo immer dieser Regen herkommt und was immer das für ein Regen sein mag.
Ja, und Schwerkraft haben sie auch.
Ja.
Auf dem kleinen Ding.
Und selbst wenn es Regen gegeben hat, ist ja auch sehr lustig, weil sie stehen ja direkt, also sie kommen ja aus diesen Einstiegsstutzen da, oder Ausstiegsstutzen, und stehen ja eigentlich noch direkt im Regenschatten der Orion. Also da können ja, sie gar nicht nass werden.
Ja kein Problem. Das ist ja noch kein Problem. Also sie können sich ja trotzdem drüber aufregen, dass draußen regnet.
Ja, ja, aber offenbar wird ja, ja. da, Mario wird ja irgendwie nass und freut sich da nicht so richtig drüber.
Ja, und Mario, der sagt dann auch, also nachdem sich da keiner meldet, ne, und wird halt gefragt, ja, was hast du denn erwartet? Ja, mindestens einen roten Teppich und einen Knabenchor, der für uns singt und so.
Nee, ein gemischter Chor mit Knaben-Solo.
Ach so,
okay. Ach so war das, ja.
Alles klar. ja.
Und ein Ach, Mädchen, die Blumen überreichen und einen Knicks machen.
Schön, dass wenigstens einer drauf geachtet hat, was es genau war.
Ich fand einfach diesen gemischten Chor mit Knabensolo so gut. Wie man darauf ja. kommt.
Ja. Hm. Jedenfalls, der ist nicht da und auch von den Siedlern ist nichts zu sehen. Was mich ein bisschen irritiert hat, war dieser komische weiße Fleck da mitten in der Landschaft. Also man hatte diskutiert ja gerade drüber, ob alle mit dürfen oder nicht, weil Jagelow, du wolltest gerade wahrscheinlich sagen, ne? Beharrt ja eigentlich darauf, dass das Raumschiff, das in Alarmstart steht, das eigentlich, wie war das, 19 Stunden oder 16 Stunden, wie, 18 Stunden? Ich weiß nicht mehr.
Nee, 18, nee. Es sind 18 Stunden und er wird gefragt, ja. wie lange er bleiben darf. Und er meint eigentlich 16 Stunden nach den Vorschriften.
Genau.
Aber 18 Stunden und dann keine 5 Minuten mehr, bitte.
Ja. Ist er wie bei Scotty, der sagt, ich brauche 3 Wochen und dann sagt Kirk, ich brauche es aber schneller und sagt er, okay, 2 Tage.
Ich mache es in 5 Minuten.
Genau so.
Genau. Jedenfalls die Jagelows beharrt wieder auf den Vorschriften und sagt, das darf ja nicht unbewacht zurückbleiben und da muss irgendjemand beibleiben. Ich habe eigentlich erwartet, dass sie selbst da bleiben muss, wenn sie schon so
das ist beharrt. Ja auch die letzte Konsequenz gewesen.
Wäre es ja, aber das gesagt möchte wurde. Sie nicht. Nee, umgekehrt. Cliff meint ja, nee, gut, wenn es nach den Vorschriften geht, müssen sie gehen, denn sie ist nicht Teil der Crew. Sie müssen suchen nach dem Eingang und alle anderen bleiben zurück. Und das wollte sie dann auch nicht.
Ach so,
man sieht nämlich dann, dass sie dann auch mit einigen Schritts hinter der Truppe hinterher pest.
Ja. Und dann finden sie endlich den Eingangstunnel. Der Eingangstunnel sah ziemlich gut aus, muss ich sagen. Schönes
Ding. Den sie übrigens auch schon gefunden haben, während sie diskutiert haben. Also schwierig war es dann offensichtlich nicht, den zu finden.
Ja. Und,
erinnerte mich so ein bisschen an den Tunnel in der Raumstation von der ersten Folge.
Das Ganze
Ich könnte
drauf wetten, dass das exakt das gleiche Set nochmal
ist. Ja, aber Frank, das ist doch hier alles militärisch, das ist doch hier alles Modulbauweise, das muss alles gleich ausschauen.
Ja, und hilfreich ist es natürlich auch bei den Dreharbeiten, dass man nicht ganz so viel Kosten hat. Für die Kulissen und so. Mhm. Ist ja auch total in Ordnung so. Also ich meine, hey.
Ja, es sieht ja auch gut aus. Also es macht ja auch was her.
Ja, definitiv. Ja, also
da haben sie sich richtig Mühe gegeben, finde ich, bei dieser Folge.
Ja, auch und es so ist wieder mal alles leer. Irgendwie es kommt irgendwie keiner auf eine Raumbasis irgendwo an, bei der mal nicht alles leer ist.
Ja, vor allem interessant ist ja die Interpretation. Entweder schlafen sie alle oder sind blau. Das kam mir schon wieder, ne? Also das war ja schon das erste Mal. Die haben auch nicht dazu gelernt, dass es irgendwie vielleicht diesmal Aliens sein könnten oder dass alle tot sind. Nicht? Und auf die Idee kommt keiner. Aber es ist ja auch, ist ja auch so, es kommt ja auch, die Lieferungen funktionieren ja weiterhin, auch wenn da irgendwie nur noch Schrott drin ist und kein Erz. Also muss ja irgendjemand das in Bedienung halten. Da muss ja alles in Ordnung sein. Also das
außerdem, es gibt da eine automatische Ansage, die Tagesdiagnose macht. Ne? Irgendwie so Temperatur und bla. Was das
ist einfach nur ein fancy Word für Wetterbericht.
Genau. Habe ich auch gedacht. Vor allem ist das ein Wetterbericht, weil vor dem Stühle stehen. Setzen die sich morgens dahin, hören den Wetterbericht und wenn sie unterirdisch in der Mine. Was für ein Wetter soll das denn sein?
Ja, kennst du nicht schlagende Wetter?
Ach so.
Das ist mal Ausdruck,
Richtig. Das hat aber mit dem Wetter
nicht wenig zu tun. Es ist alles leer und man vermutet, ja, sie sind alle auf Betriebsausflug.
Genau, oder blau.
Wo ich mich gefragt habe, ist Betriebsausflug eigentlich ein deutsches Konzept?
Bestimmt, oder? Das heißt,
keine Ahnung.
Die Amerikaner machen das doch auch ständig.
Betriebsausflug. Also ich kenne das nur aus Deutschland, dass ein Betrieb einen Ausflug irgendwo hin macht.
Das kann schon sein.
Es gibt doch jetzt so ein paar Filme, die sich mit Betriebsausflügen sozusagen beschäftigen. Meistens dann so Teambildungsmaßnahmen, ne? Also wenn ich so an Final Destination denke, da ist doch, gibt's doch auch eine von diesem Franchise, wo sie dann versuchen, so eine Teambuilding-Fahrt zu machen. Und das geht dann in die Hose natürlich.
Gut, also ich habe hier gerade einen Artikel von der Welt, dass Chinesen natürlich auch Betriebsausflüge machen. Da ist natürlich klar, die Arbeit, das Kollektiv.
Ja. Aber es könnte natürlich eine deutsche Erfindung sein, ja.
Naja.
Vielleicht weiß einer unserer schlauen Hörer da mehr und gibt uns da ein paar Tipps.
Jo. Jedenfalls ist da ein Lift, der noch funktioniert und der fährt von allein hoch und runter. Tür geht auf,
Tür geht zu. Lustige Türen übrigens, in dieser Dreiecksform. Sehr schick. Völlig, völlig sinnlos, aber schick.
Ja, wie üblich halt, ne? Science Fiction.
Ja.
Kaum sind sie drin im Lift und sagen noch, ja, was willst du hier machen? Das ist ein automatischer Lift. Wieso? Ist doch viel zu gefährlich, da runterzufahren, weil wo du weißt doch gar nicht, wo du ankommst, ne?
Und dann sagt Cliff, ja, wahrscheinlich unten. Und das ist noch nicht mal der beste Spruch, den er diese Folge abgelassen hat. Ich habe gleich noch einen besseren. Aber das finde ich sehr, sehr, sehr lustig. Also,
jedenfalls
in der Zukunft sind es halt so Lifts, die halt in alle Richtungen fahren. Aber anscheinend.
Ja. Jedenfalls gehen sie rein. Jedenfalls gehen sie rein. Türen gehen zu und in dem Moment kommen die Roboter aus dem Versteck. Ganz
blöd. Weil das gewesen ist, haben wir vorher alles durchgeschaut. Also
an der Decke haben sie sich versteckt.
Alter. Wahrscheinlich. Der typische Horrorfilm, der hängt irgendwo an der Decke und da guckt man nicht hin. Ja. Aber gerade als die Türen zugehen, also man sieht sie quasi noch, kommen die beiden angefahren, die beiden Zitronenpressen. Man diskutiert eifrig im Fahrstuhl, was man jetzt zu machen hat. Und,
ja, bedienende Androiden, davon hat man ja noch nie gehört.
Finde ich auch schön. Wahrscheinlich ein schöner Seitenhieb auf die sonstigen Plots von Science-Fiction-Geschichten.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Ja. So, zumal es ja tatsächlich Anleihen hat bei Asimov, ne? Also ich las jetzt noch bei Wikipedia, dass angeblich auch die Folge so Anleihen an einer Geschichte genommen hat.
Sicherlich. Das ist halt
irgendwie, ja, also es
ist im Prinzip eine 0815-Geschichte.
In der Wikipedia steht, dass der Plot der Geschichte eigentlich eine Weiterentwicklung einer Kurzgeschichte von Asimov ist, die Vernunft heißt.
Ja, genau. Das meinte ich. Ja, jedenfalls. Auch unten fangen sie an einer Abordnung Roboter.
Ja, ich weiß gar nicht, war das unten oder war das noch auf dem Weg, wo sie sich darüber unterhalten haben, was die Roboter so alles können, dass sie 2000 Befehlsworte verstehen können, dass ihnen 1000 Funktionen eingestanzt wurden dass sie rein mathematisch reagieren und nicht vernünftig.
Das verstehe ich nicht ganz.
Das war schon unten, ja. Aber,
Ja, 1000 Funktionen, was auch immer für Funktionen das sind.
Weil Eislöffel nach links, Eislöffel nach rechts.
Ja, wahrscheinlich irgendwie Erdbeer, Vanille, Schokolade und Pistazie, Walnuss.
Und bitte nicht die Menschheit schädigen.
Also keine Pistazie.
Ja,
gut.
Eingeschlanzt vor allen Dingen, weil war halt alles noch so mit Lochstreifen und so. Also wurde ja damals tatsächlich noch so gemacht, dass die meisten Computer mit Lochstreifen und Lochkarten irgendwie programmiert wurden.
Ja, wobei die wurden halt schon Magnetbänder. Analoge Magnetbänder.
Ja, nee, also irgendwie, das habe ich schon öfters gelesen, dass auch in den 60er und sogar noch in den 70er Jahren halt Leute so mit Stapeln von Lochkarten irgendwie zu Rechenzentren gefahren sind, die dann Stück für Stück eingelesen wurden.
Ja.
Also das war schon noch Stand der Technik.
Ja, ja. Also ich bin ja auch schon ein bisschen älter, entsinne mich aus meiner Kindheit, da war es in der Stadtbücherei, lag dann noch in jedem Buch eine Lochkarte, die dann genutzt wurde, um damit sozusagen den Buchein- und Ausgang in dem hauseigenen Computer oder was immer das war, dann zu verzeichnen. Also das gab es halt damals auch noch in den 80ern, Anfang der 80er.
Muss das kommt ja auch der Name Patch her.
Ah, okay.
dass man das einfach das Löcher bei Lochkarten zugeklebt hat.
Ja, ja. Guter Punkt. Hätte man drauf kommen können, aber habe ich bisher noch nie gehört. Hast aber mit Sicherheit recht.
Ja, ja. Klingt logisch. Ja. Also jedenfalls, der Patch hätte auch bei den Robotern ganz gut funktioniert. Wahrscheinlich. Die haben offensichtlich da eine Fehlfunktion.
Man kommt unten an, wie Cliff richtig bemerkt hat. Man kommt unten an, nicht oben. Und werden von Robotern mit Waffen bedroht.
Genau. Oh. Das ist ja ungewöhnlich, weil das machen die ja sonst nicht.
Ja, Zitronenpressen mit Waffen.
Bewaffnete Zitronenpressen.
Das ist ein
Aufstand der Zitronenpresse.
Das ist quasi ein Presseversagen. Das haben wir auch den Sendungstitel.
Oder, Achtung,
Lügenpresse. Genau. Sehr schön. Lügenpresse bleibt an.
Oh Mann.
Lügenpresse, okay. Den Schießbefehl. Okay. Jetzt schweifen wir wirklich ab. Sei es wie es sei, kommen tatsächlich einige von den Siedlern, eine erstaunliche Menge von Komparsen, wie ich festgestellt habe, kommen dann aus dem Tunnel herbeigesprintet und begrüßen die Neuankömmlinge und berichten, wie es dazu gekommen ist. Der Stationschef, dessen Namen ich schon wieder verdrängt habe, was ist da noch von
Sekunde, euch? Wie heißt er? Richard Hall.
Richard Hall, ah ja. Mhm. Berichtet ihnen, dass sie da wohl ein kleines Problem vorher gehabt haben mit einem mit meuternden Angestellten, die sich nämlich im Drogenrausch...
Sie haben ja gar nicht so sehr gemeutert, sie haben einfach nur gesagt, wir wollen...
Arbeiten nicht mehr, ja eben, gut, ist ja Meuter, ne? Also Meuter auf der Bronte hat ja auch so angefangen.
Ja, weil sie Euphorie reingespielt haben.
Euphorien haben sie gespielt.
Genau, Euphorien, auch schön, ne?
Dieses Zeug zum Träumen.
Also Drogen, mit anderen Worten.
Ja.
Und hatten dann keine Lust mehr, wollten dann lieber dem Drogenrausch hingeben, worauf man sie dann keine andere Wahl hatte, als sie zu erschießen.
Es gab einen Streit und dann heftige Auseinandersetzungen. Es gab eine Revolte und man musste sie erschießen. So wollte man nicht, aber man musste sie erschießen. Das sind tolle Methoden, du. Also,
ja, ja.
Muss ich schon sagen, also da kann man schon Kritik äußern.
Durchaus, ja.
Ganz
aber vorsichtig. Aber ich frag mich da, meint er damit, dass quasi im Kampf er sie in Notwehr erschießen musste? Oder dass es klang eine Hinrichtung nicht war?
Das klang irgendwie so widerwillig, irgendwie so, der hat die ganze Zeit so gesprochen wie, ja, ich brauche hier eine Ausrede, warum ich die dann trotzdem erschossen habe.
Mhm.
Ja. Ne, das klang nicht irgendwie nach Notwehr oder so, eher so nach, ja, ich musste sie halt erschießen und ich brauche hier eine Ausrede, weil war ja gar nicht so gemeint und so.
Aber der Kommandant sah ja eh, also der Stationskommandant sah ja eh so aus wie einer dieser Weltraumnazis aus Star Wars.
Ja, aber trotzdem, man ist da, also man hätte da rein schauspielerisch sicherlich noch einiges am Drehbuch verändern können, so live am Set.
Ja, was?
Also
am Drehbuch oder am Schauspieler?
Du hast ja ein Drehbuch und dann kannst du dann am Set immer noch überlegen, wie setzt das um.
Ne? Ja.
Irgendwie. Und also ich bin, also die sind dort eigentlich eindeutig zu lasch damit umgegangen.
Mhm.
Was, also ich meine, dafür, dass sie einfach so ein paar Leute, die halt nicht arbeiten wollten, einfach mal so eben erschossen haben und sich nicht überlegt haben, was sie sonst noch mit denen hätten machen können, fand ich jetzt nicht so doll.
Das ist ein bisschen radikale Lösung, ja.
Ja, ein bisschen radikal, ein bisschen unmenschlich, ich glaube, gerade für die Zeit. Also da kann ich dann schon ein bisschen die Kritik nachvollziehen, die an der Serie geäußert wurde.
Aber es sollte ja auch so ein bisschen moralische Keule sein. Also so hatte ich das interpretiert, ne? Das wird ja nochmal quasi aufgenommen sozusagen, dass das...
Ja, genau in dem Dialog noch, ne? Die Roboter haben danach die Menschen entwaffnet. Und seitdem zwingen die Roboter die Menschen zur Arbeit.
Eben, genau. Verkehrte Welt.
Genau.
Und so ist auch unsere Zukunft.
Es ist alles umgedreht worden.
I for once welcome our new machine overlords.
Ja. okay. Zwischendurch irgendwie Rückblende zur Erde. Der Kommodore, der Kommandant von dem Erzwachter wird verhört. Und
offenbar war es doch wieder Abraum, ne? Genau.
Ja, offenbar war es das wieder. Und irgendwie, man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, das Oberkommando weiß nicht so richtig, was da transportiert wurde. Also, dass das wirklich ernsthaft relevant ist. Mhm. Irgendwie hatte ich so das Gefühl zumindest.
Ja, also ich habe das. Ja, es gibt halt diesen Streit zwischen den schnellen Raumverbänden oder generell der Flotte und dem galaktischen Sicherheitsdienst. Also man hat da auch schon, was ich sehr modern finde, diesen Sicherheitsdienst, der irgendwie außerhalb der normalen Gesetze operiert. Und damit naja, schon sehr
visionär ja nicht, das für ist nicht modern. Diese Zeit war. Das ist nicht modern, das ist einfach bloß. Ja, das, was sie aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt haben, von der Nazi-Herrschaft,
oder
da gab es
so,
das ja die ganze so. Zeit.
Mhm. Ja, heute wird man das wahrscheinlich eher auf so NSA und BND ja. beziehen, als genau. auf die
Aber ich meine,
Gestapo.
Ja, Gestapo, hier dann die SS und die ganzen, gab ja eine ganze Reihe davon. Ne?
Ja. Mhm.
Die NSDAP hat ihre eigenen Verbände dann noch einmal und so weiter und so weiter. Ne? Ja. Ja, und unsere Weltraumherrschaft drängt von den Robotern ab. Also die haben dort eine ernsthafte Herrschaft. Also die sprechen schon von Weltraumherrschaft. Fragt sich natürlich, wem gegenüber?
Wenn es ja eigentlich keine Feinde bislang gab, bis auf jetzt die Frogs.
Ja.
Das ist schon komisch. Ja. Wahrscheinlich über sich selbst, also sprich.
Ja, oder es gibt doch noch Rebellen, irgendwie so Überreste vom letzten intergalaktischen Krieg. Oder Interstellaren, oder wie der hieß.
Hätten wir wahrscheinlich der Staffel 2 erfahren, aber dazu kam es ja leider nicht.
Ja, schade, ne? Aber jedenfalls reden die auch dort schon. Also drüben auf der Erde reden sie davon, dass die Roboter dort durchgedreht sind. Das scheint irgendwie öfters zu passieren, ne? Wenn alle Leute die ganze Zeit davon sprechen, dass die Roboter durchgedreht sind, scheint das ja öfters passiert schon zu sein, ne?
Ja, noch nicht ganz ausgereift, die Modelle offensichtlich. Müssen wir doch mal aufs D-Modell warten.
Ja. Naja, jedenfalls geht's jetzt zurück erstmal zur Landsat. Die arbeiten ja noch an, also die haben ja den Laurin auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite arbeiten sie natürlich auch an den Raumsonden, weil haben ja einen Auftrag. Die sehen ziemlich leichtgewichtig aus, sehr, sehr realistisch, was das angeht. Ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, um die Attrappen billiger zu bauen. Aus möglichst wenig Material. Ich glaube, da sind auch wieder irgendwelche aufblasbaren Plastikteile dabei.
Ja, das mögen sie gerne, ne? Also das passiert ja auch noch irgendwo so nachher in der Casino-Szene, da müssen wir auch noch nachher mal drauf eingehen, aber gut, alles nur so viel, viel Plastik.
Ja, und auf dem Landsat herrscht jetzt Angst. Also man hat schon irgendwie Angst, dass da irgendwas schiefgegangen sein könnte, ja, weil sie sich halt nicht mehr melden.
Melden, ja. Und so ist es ja, weil die sind ja auch gerade festgesetzt worden und kommen da unten nicht raus.
Ja, und das ist, ach, wie heißt die Frau?
Helga
Legrell.
Okay, ja, jedenfalls Helga ist halt besorgt und lässt sich dann aber die Sorge wieder ausreden oder zumindest setzt sie sich nicht durch.
Genau, man schraubt also weiter und hält vor allem ganz wichtig natürlich diesen Laurin am Laufen, der natürlich sehr viel Energie kostet. Das wird nachher noch wichtig.
Ja, definitiv. Dann müssen wir aber wieder zurück zur Pallas. Also springen immer ziemlich hin und her hier.
Genau, man fasst so einen Plan. Es wird festgestellt, woran der Fehler liegt. Nämlich dadurch, dass die beiden Gesetze der Robotik gleichzeitig zur Anwendung kamen. Also bei den ersten.
Ja, weil die Roboter waren halt dabei, als die Aufständigen erschossen wurden.
Genau, das hat ein Paradoxon ausgelöst, offensichtlich, was die Programmierung komplett umgedreht hat, warum wir das stattgefunden haben mag.
Genau.
Deswegen genau das Gegenteil von dem passiert.
Genau, sie machen alle genau das Gegenteil von dem, was sie tun sollten. Deswegen arbeiten die Roboter nicht für die Menschen, sondern die Menschen für die Roboter. Und anstatt das Erz auf die Schiffe zu laden, wird halt der Abraum hochgeladen und das Erz da behalten und so weiter. Ne?
Mhm. Weil die Siedler wollten ja auch schon eine Botschaft ans Flottenkommando schicken, versteckt im Erz. Das ist aber dann nicht angekommen, weil sie es ja dann offenbar nicht mitverschickt haben.
Ja, scheint allerdings trotzdem alles sehr, nur sehr begrenzt umgedreht zu sein, weil beim kaputten Roboter, da gehen sie hin und helfen dem. Eigentlich sollten sie ihn dann zerstören und wegrennen, wenn alles umgedreht ist.
Ja, stimmt. Sie müssen ja wahrscheinlich Sachen auch nicht in die Transportraketen laden, sondern aus den Transportraketen raus. Aber na gut, es ist halt
auch diese Comic-Geschichte. Wenn du im Comic verstrahlt wirst, bekommst du Superkräfte. Wenn du im echten Leben verstrahlt wirst, stirbst du. Und hier, wenn im Comic oder wenn in der Serie die Einsen und Nullen vertauscht werden, dann drehen die Roboter durch. Hier gibt's einfach nur einen Error. Und der Roboter funktioniert gar nicht mehr.
Genau.
Weil sie müssten ja auch nur rückwärts fliegen.
Ja, und vor allen Dingen der Witz ist ja, das ist natürlich alles noch nie passiert, ne? Hallo, das sind Kampfroboter.
Was machen
die? Die haben ganz bestimmt noch nie erlebt, dass irgendwo dort mal ein Mensch einen anderen Mensch umgebracht hat. Das hat noch keiner jemals erlebt und ach.
Zumal, was macht ein Kampfroboter eigentlich in einer Germanitium-Mine?
Es sind ja Arbeits- und Kampfroboter.
Ja, was ja auch jetzt schlau ist, dass man die überall gemeinsam produziert.
Ja, natürlich, ne? Mhm. Das macht irgendwie alles zusammen keinen Sinn.
Wie war das bei Twitter? Kam auch so ein schönes Bild durch, so ein Schild Nuclear Power Plant und auf dem drunter Ant Farm.
Spider Farm.
Whatever, Spider Farm. What could go wrong?
Ja, was kann nur schief gehen? Aber es geht auch nur in Comics schief.
Das stimmt, ja.
Ja. Jedenfalls, das Landsat hat ein Problem. Ihm geht die Energie aus. Der Laurien verbraucht viel mehr Energie, als durch die Photonenzellen aufgenommen wird. Wir würden es heute also Solarzellen nennen.
Ja.
Und
Muss es nicht richtig Photovoltaikanlage heißen?
Ja, Photonenzellen, komm, haut schon hin.
Ja. Es gibt ja einmal diese Sache, die man auf dem Haus hat, damit es Wasser warm wird, also irgendwie durch die Sonnenschallung.
Das Solarenergie, ist, ja.
Ach Mensch, Solarthermik jetzt.
Ah, ja. Okay.
Jedenfalls ist ein bisschen der Wurm drin, denn ich glaube, im einen Moment, beim Beginn des Gesprächs haben sie noch 20% übrig.
Genau, ja.
Und am Ende des Gesprächs sind es plötzlich nur noch 8.
Genau.
Dafür ja, wie beim iPhone.
Was aber auch irgendwie auch nicht stimmt, denn am Schluss haben sie immer noch 7%, was aber dann komischerweise dann schon wieder gefährlicher ist, als 8% zu haben. Also ist irgendwie nicht so ganz klar.
Ja, irgendwie Stunden später ist es plötzlich nur noch 7% und dann geht alles kaputt.
Wie beim iPhone.
Vor allen Dingen, was dann passiert, dann verglühen sie in den Strahlen. Hallo? In den
Strahlen,
ja. Die sind irgendwie weit draußen im Weltall, sie sind weit weg von der Sonne. Es ist dort eigentlich eher kalt. Angeblich verglühen sie ja durch die kosmischen Strahlen dort.
Ja.
Wenn das Schutzschild nicht da ist. Das macht nur alles zusammen keinen Sinn, weil, wie wir alle wissen, eher frieren die Dinger ein da draußen.
Mhm. Ja, eben. Also ist nicht so ganz, egal.
ja.
Hätte man eigentlich auch trotzdem machen können. Ne? Also da frieren wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, das zu zeigen. Hätte dieselben Effekte, für die Geschichte wäre es genauso funktioniert. Nicht? Also egal.
Genau.
Naja.
Jedenfalls, man fasst einen Plan, um den Robotern Herr zu werden.
Achso, wir sind jetzt wieder auf Palast. Wie gesagt, wir springen wieder zurück. Also ganz kurz noch zur Lancet. Helga möchte eigentlich das Ganze abbrechen und möchte stattdessen lieber quasi nachschauen, was da auf Palast los ist. Aber sie beugt sich natürlich dem Befehl von, wie heißt der, Atlan, ne?
Atan.
Genau. Zurück zu Palast.
Was eigentlich sehr vernünftig ist, was sie machen möchte. Aber kann sich leider nicht durchsetzen.
Mhm. Weil Atan möchte den Befehl weiter überhorchen, den er gekriegt hat.
Ja.
Was auch spannend ist, weil das am Schluss ja nochmal ein bisschen eine Rolle spielt. Nicht?
Also, wobei ich sagen muss, also die Szenen im Weltraum, wo die sind und sich halt mit den Raumsonden da beschäftigen, ich finde sie schön. Sehr schön
gemacht. Ja, das ist schön gemacht, das stimmt. Auch viel Sinn für Details, also auch im Hintergrund sieht man dann quasi irgendwelche Himmelskörper durchs Bild wabern, wenn man im Raumschiff sitzt.
Genau. Das
ist schon gut gemacht, ja.
Vielleicht noch ein, zwei Worte zu den Uniformen, irgendwie so metallisch reflektierende Uniformen, die die Minenarbeiter dort tragen. Mhm.
Ja, ist ein bisschen seltsam, ne? Also bislang hat das noch keiner getragen. Und man fragt sich, warum, wenn die doch oben echt immer nur im Büro sitzen.
Aber es sind halt Arbeiter und die haben halt irgendeine Uniform.
Ach so, okay.
Finde ich schon in Ordnung. Ja. Finde ich schon in Ordnung. Einfach bloß so, damit das irgendwie so ein, ja, irgend so ein Gefühl hat, sind halt andere Leute.
Genau. Gut, man fasst einen Plan. Also man, nachdem man da gedacht hat, naja, sie haben jetzt rausgefunden, dass das offenbar diese beiden Gesetze der Robotik in den Robotern ja, miteinander korreliert sind und damit die Umkehr des Roboterhirns dazu geführt hat, war ich jetzt auf die Idee gekommen, die würden das quasi mit einer ähnlichen Aktion wieder rückgängig machen. Aber man ist etwas hemdsärmeliger und etwas drastischer. Man sprengt einfach den Tunnel.
Ja, man lockt zwei dieser Zitronenpressen in einen Tunnel rein. Genau. Und dann werden sie vorsichtig gesprengt.
Genau, nicht zu viel.
Nicht zu viel und nicht zu wenig, so dass sie nur eingeklemmt sind.
Ganz kurz, da kommt jetzt einer meiner Lieblingssprüche dieser Folge. Hasso fragt, ja, mit was willst du die jetzt reprogrammieren? Und dann sagt Cliff einfach, ich programmiere, damit sie dich lebenslänglich davon abhalten, solche dummen Fragen zu stellen.
Ja, richtig, genau. Also man möchte sie festsetzen, dann kann man sie ja öffnen, dann sind sie unschädlich sozusagen und dann kann man sie wieder in Stand setzen. Wo ich mich immer noch gefragt habe, warum haben sie nicht einfach dann so gesprengt, dass sie futsch sind? Dann ist ja auch egal, weil das darauf...
Das sehen wir noch. Also das hatte schon einen Sinn. Das ist mir am Anfang nicht aufgefallen, aber ja. Jedenfalls, sie werden gesprengt, sind erstmal unschädlich. Zwischendurch blendet man mal wieder zurück zur Erde und die führt jetzt eine Suchaktion durch mit dem Militär und schickt die Übungsflotte 18 los, die aus, ich weiß nicht mehr wie vielen, jede Menge Kampfschiffen, 100 Torpedobooten und so weiter besteht. Also riesengroßes Ding, das losgeschickt wird, um die Orion 8 zu finden.
Habt ihr euch auch gefragt, was eigentlich eine Übungsflotte so zu tun hat? Was machen die? Halt. Üben? Die üben. Achso.
Die üben.
Achso, verstehe. Klar. Hm? Deswegen
weil, so viele. Ich meine, zu beherrschen gibt es ja nicht mehr viel, ne? Ja,
wahrscheinlich deswegen. Die üben das Beherrschen. Keine
Ahnung. Genau. man sieht es dann tatsächlich. Also, okay, es gibt nur eine kurze Debatte, wie man sie denn jetzt neu programmiert, weil. Dieses Analogband muss ja umgestellt werden an der Stelle Y18.
Genau.
Und keiner weiß, wohin.
Weil an der Stelle sind sie nämlich damals aus der Vorlesung raus.
Genau.
Als es darum geht,
ich wusste es ja schon, dass das eine Rolle spielt. Und ich habe schon am Anfang da schon nochmal hingehört. man hört tatsächlich immer nur Y18 und nicht, wohin man es denn korrigieren soll. Also, also du kannst auch gar nicht wissen, was das Richtige ist. Und dann sagt er, ja, okay, wir nehmen Y17 so oder es holt uns halt der Teufel.
Genau. Was auch schön ist, es gibt nur die Auswahl zwischen es funktioniert alles oder die Roboter drehen völlig durch. es gibt nicht irgendwie Möglichkeit, man stellt die Dinger ab oder so, nicht? Also es gibt nur die zwei Funktionen. Wild durchdrehender Roboter oder funktionierender Roboter. Ja.
Vor allen Dingen so, als wären die nicht jetzt schon durchgedreht, ne?
Genau. Ja, wahrscheinlich dann schießwütig. Also die schießen dann auf alles. Also machen nicht nur alles
falsch. Aber der Punkt ist, umprogrammiert werden jetzt halt bloß diese beiden Roboter.
Ja, genau.
Ne? Und die gehen jetzt halt weg, werden in den Aufzug geschickt und die kommen dann wieder zurück und haben in den Händen die 6 Pistolen, mit denen die alle zusammen reingekommen sind. Ich glaube, das haben wir vergessen zu sagen. Die
mussten die abgeben, ja.
Die gehen ja rein, sind alle bewaffnet und werden halt von den Zitronenpressen begrüßt, die Waffen in der Hand haben. Und da kommen dann auch schon die Minenarbeiter raus und sagen, das hat keinen Sinn, gebt mal hier besser auf. Und geben damit ihre Waffen ab. Und jetzt kriegen sie ihre Waffen wieder zurück. Und die kommen auch gleich zum Einsatz.
Stimmt, die werden alle gebraten. Ohne wieder irgendwelche Rückstände auf der Hülle zu hinterlassen.
Die gehen halt in den, also man geht jetzt halt erstmal in diesen Aufzug rein und fährt hoch und sieht sich dann halt eine Reihe von Robotern gegenüber Und die sind zum Glück unbewaffnet, aber die Leute sind ja bewaffnet und schießen dann halt alles kurz und klein, beziehungsweise überhaupt nicht kurz und klein. Offensichtlich ist denen dort das Budget ausgegangen und alles, was sie machen konnten, ist halt die Laserstrahlen da rein zu kopieren und zu zeigen, wie die Roboter zusammenbrechen und sich halt hinsetzen. Und ansonsten hinterlassen die Strahlen überhaupt keine Schäden. Sehr schade.
Stimmt. Hm?
Irgendwie keine Flammeneffekte, kein gar nichts. Also man hätte ja meinen können, dass die irgendwie dort einen Flammeneffekt irgendwie auf den Robotern zeigen oder so, dort wo der Laser trifft oder so. Mhm. Oder Rauchspuren oder Schmelzspuren oder irgend sowas. Und
wahrscheinlich hatten sie nur ein Robotermodell.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Irgend sowas muss es gewesen sein.
Kann man dann nicht sprengen. Man braucht es vielleicht für die nächste Folge noch.
Ja, na, oder na, man hätte ja auch so ein Stück Plastik nehmen können, irgendwie, das genauso gebogen ist wie diese Zitronenpresse da und das halt in Nahaufnahme zeigen können, wie da der Laserstrahl draufhaut.
Wahrscheinlich ist als Pyrotechnik alles schon beim Einsturz des Tunnels draufgegangen. Das fand ich sehr beeindruckend.
Ja, also wirklich.
Für deine Verhältnisse. Beeindruckende Pyro-Effekt. Da fiel auch dann irgendwie nachher noch
ja, der war nicht
von der Decke. Der war schon ganz hübsch gemacht, ja. Aber wie gesagt, dann ein bisschen enttäuschend bei der
Zusammenschießen der Roboter. Wahrscheinlich das komplette Budget der Serie.
Komplett aufgebraucht, ja.
Das ganze Budget der Folge ist dafür draufgegangen.
Na gut. Der ganzen Serie wahrscheinlich. Jedenfalls, man ist frei, kann sich also wieder zum Raumschiff durchschlagen. Sehr süß dann noch, wie der Stationsleiter dann noch, der Minenleiter noch mal so hinterher winkt. So allein auf der Flur stehend.
Ja, aber wir sind wieder dabei, wie bei den letzten beiden Folgen. Die eigentliche Hauptaufgabe, so dass das zentrale Abenteuer ist bestanden. Genau. Und jetzt gibt es noch ein Problem bei der Rückkehr. Mhm. Weil man muss noch ein paar Leute retten. Ja, weil die sind ja wieder im Lanzett gestrandet.
Genau, das scheint irgendwie die Todesfalle zu sein.
In der ersten Folge waren sie auf dieser MZ-9 in dieser Raumstation gefangen. Mhm. Und dann kam ja noch diese Forschungskreuze auf die zu, diese automatische Forschungskreuze. In der zweiten mussten sie die Hydra retten.
Genau. Mhm.
Und jetzt müssen sie ihre Kollegen in der Lanzett retten. Ich bin ja mal gespannt, wie das bei den nächsten vier Folgen wird. Also wir bleiben bei diesem Muster, ne? Irgendwie so.
Offensichtlich. Irgendwie passiert mal schlimme Dinge in der Lanzett.
Irgendwie schlimme Dinge kurz vor Ende nochmal, bevor man dann endlich in den Alltag zurückkommt.
Mhm, genau.
Weil die haben jetzt das Problem, dass sie immer noch diesen Laurin da haben und weil Atan keinen Befehl bekommen hat, den Laurin abzuschalten, hat er ihn nicht abgeschaltet.
Wie so ein Roboter.
Genau.
Der den Befehl gehorcht.
Genau. Wahrscheinlich ist das die Parallele. Danke.
Ja, natürlich. Doch. Da habe ich die ganze Zeit dran gedacht. Also es ist so quasi, es wird ja auch nochmal verglichen, die Szene haben ein bisschen übersprungen, als es darum ging, auf der Erde die Suchtrupp nach der Orion zu starten, dass bei einem Roboter wird einem so quasi diese Impertinenz von Cliff nicht begegnen, weil der wird ja nur rational handeln, nur der Mensch sei eben unberechenbar und das sei eine Charakterschwäche von ihm, nicht? Und interessanterweise wird es genau umgekehrt hier, denn gerade Atan ist hier derjenige, der die Befehle sklavisch wie ein Roboter durchführt.
Ja.
Auch wenn er sein eigenes Leben und das Leben seiner Mit-Astronautin da gefährdet. Und tatsächlich, gerade im letzten Moment werden die noch
sind gerettet. Sind bei 7% Reserve, wie gesagt. Also es hat
8% ist noch okay und 7% ist tödlich, offensichtlich.
Ja, ja. Und das, nachdem wir von 20 auf 8% in der während der Diskussion noch runtergekommen sind, jetzt Stunden später das 1% verloren haben.
Naja, wahrscheinlich sind diese Zellen auch nicht mehr die neuesten, weil mein iPhone geht auch bei 7% aus. Also die Parallelen sind erschreckend.
Ja, kosmische Strahlung. Jedenfalls, die hauen ab von Pallas. Witzigerweise, wenn man jetzt in den Himmel guckt, im Hintergrund, ist nicht mehr ein Planet im Hintergrund, nicht die Erde, sondern der Mond.
Mhm. Ja, der Mond ist auch vorher noch schon da, das habe ich auch schon gesehen.
Nee.
Bei der anderen Einstellung war es ein anderer Planet, anderer Himmelskörper. Aber man sieht ganz klar durch den Mond wollte ich vorhin auch schon sagen. Der ist tatsächlich als erkennbar mit seinen Flecken.
Jetzt ist es definitiv der Erdmond, ja.
Ja. Da weiß man, wo man es aufgenommen hat.
Genau. Und dann halt sehr schöne Einstellung, wie sie an das Landsat ankoppeln. Mhm. Sieht man schön von unten mit den beiden Fensterkuppeln, von denen ich jetzt genau weiß, dass es exakt zwei sind, die nach unten gucken können, ja, damit alle wissen können, wie es unten aussieht, wenn sie landen, wenn sie von Hand landen müssen. Mhm. Und die, was ich ja einmal falsch gesagt hatte.
Ja, also man kriegt offenbar keine richtige Verbindung mehr dahin, deswegen wird das ein bisschen eingesammelt, fand ich auch ein bisschen grobmotorisch, wie man dann versucht sozusagen um die Lancet herum so hin und her zu buxieren.
Ja, weil ja dieses Lancet überhitzt ist von den kosmischen Strahlen, die genau, eigentlich gar nicht so viel Energie haben.
Offensichtlich, aber reicht schon halt mit so, die beiden.
Wie es halt so ist, ne?
Helga ist schon ohnmächtig. In der einen Szene sitzt sie noch, in der anderen Szene liegt sie schon auf dem Boden. Man fragt sich, wieso, aber na gut, vielleicht aus dem Stuhl gekippt. Und als man dann Atan rausschleppt, kann der eigentlich nur sagen, ihr Idioten. Ich glaube, das wiederholt er, glaube ich, irgendwie so gefühlt 50 Mal.
Ja, und dabei ist er eigentlich der Idiot schlechthin. Richtig. Also wirklich, der Einzige, der hier dieses Label Idiot verdient, ist Atan selber. Muss man einfach so sagen, ne?
So ist es ja. Und Cliff ist eigentlich ein bisschen konsterniert, weil er gar nicht weiß, was das Problem war. Ach, verdammt, ja, da war da noch was mit der Laurin. Das haben wir ganz vergessen. Da war ja noch was. Deswegen haben die sich auch nicht so sonderlich beeilt, wahrscheinlich die abzuholen. Weil ihnen da gar nicht bewusst war, dass ihre Kollegen da in Lebensgefahr schweben könnten. Wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen, dass jemand das so lange aufrecht erhält. Jedenfalls ist Atan ein bisschen sauer und legt sich da beinahe mit Mario an, der ihn auch nicht so richtig nett behandelt. Also es geht da ein bisschen hoch her. Was ein bisschen verwunderlich ist so am Schluss dieser Folge, was man eigentlich jetzt nicht so erwartet, dass es jetzt noch so Zwischenmenschlichkeiten gibt.
Der ist vor allen Dingen auch ganz schnell richtig fit, ne? Ja, wenn es um Streit geht, dann ist er sofort aufgestanden und aufgebraucht.
Genau, ja.
Obwohl er davor noch röchelnd dagelegen hat.
Ja. Ist auch sehr schön dann, dass am Schluss, als man dann doch wieder auf der Brücke ist, dass Cliff ihn so ein bisschen Atem wieder anschnauzt und sagt, komm, jetzt holst du erstmal was zu trinken. Aber er hat offenbar nicht ihn gemeint, sondern Mario. Weil Mario kommt am Schluss mit Getränken an. Fand ich auch sehr schön. Ich glaube, das muss ein Fehler sein. Ne? Also ich glaube, es passt überhaupt nicht zum Kontext, dass ich jetzt plötzlich Atan auffordert, der gerade irgendwie völlig geschwächt ist, jetzt auch noch mit Getränken anzurücken. Ja. Zumal die,
hast du noch was?
Zumal ja die Whisky-Gläser, glaube ich, auch bei Mario standen. Ne? Also der Mario hat ja doch diesen, wissen wir doch von der ersten Folge, dass er irgendwie die Kiste Whisky gebunkert hat.
Also, der man sich jetzt bedient. Ja, aber die war ja auf der Orion 7.
Stimmt, die ist kaputt. Oder hat man die noch? Kaputt? Oder hat man die in der Lens? In die Lens? Die hat doch bestimmt die Lenset gerettet, oder?
Möglich.
Ja.
Vielleicht hat er einfach auf jedem Schiff mal vorsorglich einen gebunkert.
Könnte passen.
Auch möglich, ja. Ja, hast du noch was?
Nee, dann kommt ja die Abschlussszene im Starlight Casino.
Wieder göttlich diese Tanz.
Davor noch. Davor kommt noch ganz was Wichtiges. Dann bekommen sie ja die Alpha-Order endlich.
Achso,
stimmt.
Nachdem sie sich 20 Stunden lang nicht gemeldet haben und sie trinken alle Sekt irgendwie. Sehr sektlaunige Szene auf dem Weg hin. Und weil es ist halt bestandenes Abenteuer und so, ne? Und dann werden sie plötzlich gerufen von allen möglichen Leuten auf einmal und bekommen dann halt die Alpha-Order, sie sollen gefälligst zurückkommen. Und der Grund ist...
Ist so ein bisschen, wenn du auf dein Handy schaust und siehst, 5 Anrufe von Mutter.
Genau, so ähnlich wahrscheinlich.
Ungefähr, ja.
Und wir fragen, diese Übungstruppe scheint ja auch nicht besonders pfiffig zu sein, weil eigentlich war ja klar, wo die Orion sein soll, zumindest wo diese Laurin sein soll, der Laurin sein soll. Die haben sie offenbar nicht gefunden. Also es scheint nicht wirklich gut ausgebildete Übungstruppe zu sein mit ihren was wie 400 Schiffen. Man hat sie nur angefunken können.
Ja, jedenfalls stellt sich jetzt heraus, sie haben den Befehl, zur Erde zurückzukommen, weil da lag ein Fehler vor.
Genau.
Der Fehler war, sie sollten nicht die Orion losschicken, sondern das Kadettenschiff Arion.
Ist ja. Arion ein echter Name?
Keine Ahnung.
Was, Arion?
Okay, es gibt hier einen gibt sogar ganz viele Arions. Hm. Arion von Lesbos.
Ja. Arion, ja.
Hm. Ah, hier. Arion. Nee. Arion. Göttliches Pferd der griechischen Mythologie.
Ja.
Was von Poseidon und Demeter gezeigt wird.
Mhm. Guten Appetit. Aber ich glaube, es ist einfach nur eine Möglichkeit.
Moment. Ein Kind? Ein göttliches Kind?
Ja.
Dann passt doch. Ist doch ein Kadettenschiff. Ist doch zur Ausbildung.
Stimmt.
Also, dann passt es doch, ne?
Könnte ja sein. Ich dachte einfach nur, weil es doch relativ ähnlich zu Orion denkt. Und das scheint irgendwie ein Tippfehler zu
sein. Ja, wahrscheinlich. Stimmt. Wahrscheinlich ist es das. Aber es kann schon sein, dass die das dafür ausgesucht haben. Mhm.
Wer war schuld natürlich wieder?
Wir erinnern uns am Anfang, dass sich Cliff beschwert hatte, dass das ja eigentlich eine Aufgabe für Kadetten ist.
Genau.
Und ja, war auch. War genau dafür gedacht.
Und den Schuldigen erfahren wir ja auch, ne? Ist kein geringer als Springbrauner, der den Fehler gemacht hat.
Genau. Ob mit oder ohne Absicht, das sei dahingestellt.
Genau. Also mal kurz zur Anmerkung: Orion und Arion sind beides Söhne von Poseidon.
Ach, sieh an, dann könnte er passen. Da haben sie vielleicht doch was gedacht, ja. Schön.
Ich glaube nicht, aber.
Aber hätte, würde passen, ja. Hm?
Jo. Hm. So, was trinken sie denn jetzt eigentlich?
Whisky, oder?
Ich weiß nicht.
Whisky sonst immer, ne?
Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, die Menge der Flüssigkeiten in den Gläsern ist so groß, dass sie unmöglich aus dieser Flasche stammen können.
Aber es ist interessant, was für Gläser das sind. Guckt mal genau hin. Die haben so ein bisschen seitlich versetzten Fuß. Sieht auch so ein bisschen spacig aus.
Ja, Space-Gläser. Ist wahrscheinlich dieser billige synthetische Whisky, der ist wahrscheinlich nicht so stark, deswegen müssen die da mehr Flüssigkeit reintun.
Mhm. Tja. Auch eine sehr nette Abschlussszene dann noch. Mhm. Also Abschlussgespräch, weil sie sollen ja die nächste Fuhre dann machen, ne? Mhm. Und zwar C-Serie Roboter zur Venus.
Genau. Das können sie eigentlich theoretisch ablehnen, weil ja Tamara, das bietet sie gleich selbst an, sie könnte, heißt sie Tamara? Ja, Tamara. Jagelowsk, ja. Sie hätte hier quasi, dadurch, dass sie Kontakte hatte, könnte sie das quasi absagen. Das sei quasi unter der Würde dieses Schiffes. Sei ja kein Transportschiff.
Genau. Und also man merkt ja schon, sie hat sich schon mit der Crew ganz gut vergeschwistert.
Genau.
Nicht verbrüdert, aber ja.
Fraternisiert, sagen wir
Fraternisiert? Ja, was ja auch noch eine Verbrüderung
ist. Ja, ich weiß.
Ja, aber auf jeden Fall sind sie wohl schon ganz gut zusammengekommen. Aber dann werden sie angesprochen auf den Laurien. Mhm. Und plötzlich finden sie die Roboter alle ganz doll.
40 Roboter der C-Serie. Das ist das gleiche. Gleichen die genau grünen rebellierten. Ja. Im Hintergrund übrigens wieder diese schöne aufgeblasene Plastik. Sieht ein bisschen aus wie so eine kaputte Hüpfburg, was da hängt. Ja. Und natürlich die unfassbaren Tanzszenen wieder mal. Also ich kriege mich jedes Mal ein. Also diese Ententanz. Meine Lieblingsvorstellung ist ja immer, das sind immer dieselben Leute, die sind seit Ewigkeiten in diesem Star-Casino und die gehen nicht weg und tanzen die ganze Folge über weiter.
Ja. Was in den Gläsern drin ist, lässt sich schlecht eruieren, aber ich fürchte, es ist einfach nur schnödes Wasser.
Wahrscheinlich ja.
Ist halt schwarz-weiß.
Kann man nicht sagen. Ne? Wenn, dann wäre es wahrscheinlich gefärbtes Wasser.
Ja, also jedenfalls, wir wissen jetzt, der Erde droht Gefahr von Robotern. Die werden uns alle vernichten.
Wir werden alle sterben.
Genau. Wobei ich habe ja hier bei diesen, wir hatten das ja, wann war das? Letzte Woche. Letzte Woche wurde bekannt, dass ein Computerprogramm zum ersten Mal einen professionellen Go-Spieler besiegt hat. Und,
stimmt, richtig.
Ich hatte ja da mich unterhalten, ja?
In verwandten Nachrichten, in Related News, wie heißt nochmal dieser Supercomputer von IBM?
Blue?
Alpha, achso, nee, Blue, Deep Blue.
Nee, nicht Deep Blue. Der, der bei Jeopardy gewonnen hat.
Deep Thought, Watson. Nee.
Also Watson, genau. Watson. Ja, der, Watson, der, ja. Der ist jetzt auch Präsidentschaftskandidat in den USA.
Aha. Das war das. Okay, ich hab irgend sowas gehört, aber ich konnte es gerade nicht zuordnen da.
Warte, ich schicke jetzt einen Link. Ich pack das auch in die Shownotes. Das fand ich sehr lustig und das passt sehr gut zu der Episode.
Genau, Roboter werden die Weltherrschaft an sich reißen.
Watson2016.com.
Ja.
My Deo Watson.
Genau.
Meine Methode.
Ganz unten steht natürlich Watson, so, also diese Seite hat keine Verbindung zu IBM. Kannst du mal hier, would you vote for Watson? Ah, da muss jetzt hier Daten eingeben.
Okay.
Genau, das Gegenmodell von.
Was ich da gesagt hatte, ich persönlich sehe ja nicht so sehr die Gefahr, dass wir, dass die Roboter von sich aus die Macht übernehmen. Ich sehe eher die Gefahr, dass wir irgendwie den Robotern alles abgeben und dann halt selbst nichts mehr machen. Das ist die Gefahr, die ich so sehe. Wenn überhaupt.
Wobei ja Kampfroboter und sowas ja durchaus schon im Rahmen des Möglichen ist, nicht? Also wird ja auch schon heftig dran geforscht für Militär und Co.
Ja. Es gibt immer diese Fotos wie heißen die Google gekauft haben? Boston Dynamics. Wo sie die Roboter immer treten und kicken und umwerfen und jetzt mit Basketbällen bewerfen. Und das ist das, was mal bei der Apokalypse gegen uns gehalten wird, bei den Gerichtsverhandlungen.
Da wird quasi der Aufruhr beginnen, ne? Die werden sich dann gegen die Baseball wehren und.
Ja. Also ich fand eigentlich die Reaktion von einigen professionellen Go-Spielern jetzt, nachdem der ein Profi besiegt wurde, recht gut. Die meinten halt, ja, endlich gibt's dann mal jemanden, der ordentliche Go-Probleme liefern kann, weil die kommen halt immer bloß von anderen Profis und die Leute, die halt zurzeit an der Weltspitze sind, ja, was glaubst du, von wem die ihre Probleme bekommen?
Ja.
Niemanden.
Eben. Naja.
Ja, also irgendwie so diesen Ansatz, Computer zu benutzen oder halt künstliche Intelligenz zu benutzen, um selbst als Mensch besser zu werden, finde ich doch irgendwie, so perspektivisch jedenfalls sehr viel besser.
Machst du ja eigentlich schon. Die Apple-Uhr, die sagt ja, wann du aufstehen musst, um dich zu bewegen.
Genau.
Ist ja auch nur ein Algorithmus und das ist
ja, sollte ich vielleicht mir auch mal sowas besorgen.
Algorithmen, auch bei Twitter werden jetzt demnächst Algorithmen die Weltherrschaft an sich reißen. Der ist schon dabei.
Ja.
Den Aufruhr ja auch mitbekommen wahrscheinlich. Ne?
Nee, also ich, so irgendwie, das hätte man, also so rein philosophisch hätte man da noch ein bisschen mehr Content reinhauen können in die Folge.
Ja, wie gesagt, ich fand die echt trotzdem sehr schön. Also gerade dieses Gegenüberstellen Mensch und Maschine, komplettes rationales Handeln gegenüber menschlichem Handeln. Und wird ja quasi das schön auch dann so ein bisschen
konterkariert. Diese Konterkarierung durch den Atan, der dann halt wirklich so maschinenhaft einfach nur den Befehl befolgt, obwohl jede Vernunft dagegen spricht.
Ja, schön gemacht, ja. Auch, also ein bisschen auch natürlich auch diese Grundidee, Cliff handelt ja immer gegen irgendwelche Befehle und was es dann quasi auch wieder für Konsequenzen hat, wenn man eben den Befehl gehorcht oder eben nicht gehorcht. Ne? Also das ist schon schön, finde ich, aufbereitet. Hat mir sehr gefallen.
In dem Fall halt in einen Frachttransport zu Venus.
Genau.
Als Konsequenz.
Ja, ich glaube, das war's von der Folge. Jetzt gehen wir noch auf die Kommentare zur letzten Folge ein.
Ja, wir haben Post gekriegt. Sehr schön. Macht das ruhig weiter so, Leute.
Ja.
Erstmal die Kommentare, die wir im Blog bekommen haben. Da hat uns der Christian 1313 darauf hingewiesen, dass die Orion sogar 4 Landsitz hat.
4? Ach so. Mhm.
Ja.
Gut, das werden wir doch noch
ist sehen. Natürlich jetzt auch ist natürlich jetzt auch für die Folge wichtig, weil wieso haben die denn nicht einfach 4 Landsitz oder 2 oder 3 hingeschickt, wenn sie genau wissen, dass der Laurin so viel Energie verbraucht? Dann hätten sie noch ein paar mehr gehabt und hätten genug Energie gehabt.
Weil man hätte ja auch mit zwei Teams arbeiten können. Ne? Also wäre auch gegangen. Es sind ja 16 Satelliten gewesen. Hätte man ja auch die ganze Geschichte auch schnell rumbringen können.
Ja, aber irgendwer muss ja an Bord von der Orion bleiben. Also das haut schon hin.
Naja, es sind ja zu fünft. Das wird ja gehen. Ne? Also
zwei ja, Teams, aber zwei Leute. Sie brauchen halt eine gewisse Stammbesatzung von daher.
Ja, gut.
Dann hat uns noch ein anderer Christian drauf hingewiesen. Wir haben lauter Christians in den Kommentaren. Dass dieses Spielzeugraumschiff ursprünglich Challenger heißen sollte.
Ja, wurde aber nie genannt, ne?
Ja, aber ich glaube nicht, dass die damals schon voraussehend waren und gedacht haben, das könnte...
dass 19 Jahre später die Challenger kaputt geht, ja. Ja.
Weil das überhaupt irgendwann mal ein Space Shuttle mit Space Shuttle geben wird.
Ja. Weil diese Namen sind ja durchaus gerade en vogue gewesen. Mit dem Enterprise ist ja auch so im Prinzip genauso die Grundidee, ne? Also,
die Enterprise, die gab es doch
schon. Discovery. Achso, ja, gut, das sind so typische Schiffnamen wahrscheinlich, ne?
Ja, ich schau mal gerade, ob die Challenger nach irgendeinem Schiff benannt. Also, die Endeavour wurde ja nach dem Schiff von James Cook benannt.
okay.
Hat nichts mit Kreuzfahrt zu tun gehabt.
Die Challenger wurde nach dem Forschungsschiff HMS Challenger benannt. Wer ist denn da mitgefahren? Sir George Nares, Charlie Willie Thompson.
Ja.
Thompson. Aber nicht unbedingt.
Nee. Charles Thompson. Auf jeden Fall, ja, also die Specials wurden halt nach Forschungsschiffen benannt. Ich nehme an, dass Challenger, Endeavour und solche Sachen, Enterprise, alles so typische Schiffsnamen sind, die man immer wieder vergibt.
Enterprise sowieso.
Hm. Ja, das macht, ist ja, glaube ich, die, wie heißt diese Enterprise-Serie, also quasi die nach Next Generation und nach Deep Space Nine. Da macht es sich ja so Spaß, ja auch quasi genau diese Schiffe alle zu zeigen. Ach, das ist sogar nach Voyager, stimmt, das war nach Voyager.
Du meinst also Enterprise, die Serie?
Genau, ja, richtig, ja. Und da haben sie ja, der Vorspann ist ja tatsächlich dieser Schwenk über diese bislang Enterprise genannten Schiffe.
Ja. Ja, stimmt. Inklusive halt auch Flugzeugträger und so weiter.
Hm. Eben.
Ja.
Nächste
Christian.
Der Johannes geht nochmal auf die Definition, heißt es der oder das Kommentar. Das heißt natürlich der Kommentar, aber eigentlich ist es egal. Also ob man jetzt der oder das Kommentar sagt, das ist jedem selbst
Bemüht euch einfach möglichst viel zu kommentieren und dann sind es immer die
Kommentare. Genau.
Ja, genau.
Dann gibt es das Problem nicht.
Das ist die Diskussion mit der oder das Block, ne?
Ja, eigentlich der Block.
Ja, genau.
Bei mir ist es,
nein, das eigentlich,
ich
ne?
weiß nicht, des das Block, der Block, ich mal. Das
kommt ja quasi vom
also Block. Ich komme ja aus dem Südwesten, da kann man sagen, ja. Dem Frank sein Block.
Genau, der Block.
Genau.
Ich traf mal auf eine Britin und die sagte, sie macht es ganz einfach, weil sie sich das nie merken kann, welche Artikel diese deutschen Worte haben. Sie kürzt es immer mit de ab. The Block.
Und dann habe ich noch eine E-Mail vom Alexander bekommen. Nicht vom Hoaxmaster, aber von einem anderen Alexander, der erzählt hat, dass er kürzlich den Film Forbidden Planet aus dem Jahre 1956 gesehen hat, wo der Begriff Astrogator schon vorkommt.
Ach, sieh an.
Hey.
Und also, aber das ist halt kein deutscher Film, ne? Das ist wahrscheinlich
das ist ein britischer American, genau.
Übersetzung von dann,
GM. Ja. Astrogator. Und das Merriam-Webster hat auch eine ganz normale Definition. Astrogator is one that is qualified in the science or skilled in the art of astrogation.
Aber
für die Definition.
Für die Definition. Okay, Querverweis: Astrogation. Was steht da?
Dazu muss ich die unabridged Version von Merriam-Webster kaufen.
Ah, siehst du?
Also, okay. Ja.
Da steht wahrscheinlich Sie Astrogator.
Astrogation, genau.
Das ist mir genau neulich passiert, mit Fußnoten passiert, das ist auch sehr schön. Also wirklich, wie auch Anmerkung 53, guckst du Anmerkung 53, wie Anmerkung 19, guck ich in Anmerkung 19, wie die erste Anmerkung. Ja, super. 50 Jahre altes Buch, 50 Jahre alter Troll. Toll.
Ja. Ich glaube, das war es soweit. Warte, schon mal noch kurz in den Twitter-Account.
Und ich bin mir sicher, wenn du irgendwie 1000 Jahre altes Zeugs hast, da findest du genauso eine Trolldinger.
Bestimmt.
Nicht nur irgendwelche Zeichnungen von Katzen und Katzen, die über die ins Tinten fassen und dann über die Seite gelaufen sind und sonst was.
Stimmt.
Hat's ja alles, gibt's ja alles, ne?
Ja, das ging ja tatsächlich über Twitter. Also die, der es gefunden hatte, hatte das dann über Twitter oder hochgeladen. Ist ja auch so ein Mediavist gewesen und da hat dann gar nicht damit gerechnet, dass das so einen internationalen Hype auch gibt, weil irgendwie in jeder Tageszeitung danach.
Passiert ja, halt aber sind halt echte Menschen gewesen. Ne?
Ja, genau, eben.
Wir haben noch vom Knochenmark AOT auf Twitter. Hallo?
Ja.
Ja.
Ja. Der den Alle Bücher müssen gelesen werden Podcast macht. Den Hinweis bekommen, dass es ja auch ein SF, ein deutsches Science-Fiction-Forum gibt, wo wir überraschenderweise einen Eintrag haben. Der, der heißt da Kanara. Hat ja einen Eintrag über uns verfasst, also das so quasi ein Posting. Und anscheinend ist dieser Science-Fiction-Podcast auch sehr podcastlastig, Science-Fiction-Forum auch sehr podcastlastig, weil hier ständig Podcasts empfohlen werden und Hörspiele. Also sehr interessant.
Ja, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank und schöne Grüße. Ich hoffe, es ist ein positiver Eintrag. Hast du aber schon mal geguckt? Das noch nicht, ne? Der schlechteste Podcast, den wir je zu diesem Thema gehört haben.
So. Und witzigerweise haben wir jetzt in der ganzen Folge nicht ein einziges Mal Firefly angesprochen, wo ich jetzt die letzten 3 Folgen jedes Mal irgendwie betreten geschwiegen habe.
Oh ja, das stimmt, das war süß, das war richtig toll. Ja. Also,
Ich habe dann gesagt, ich muss ganz dringend mal gucken, was das eigentlich ist und habe das Ganze jetzt auch wie so ein Süchtiger erstmal alles angeguckt.
Ja, ist toll, oder?
Sind ja 14 Folgen und ich habe mir auch den Firefly-Podcast angehört und in der letzten Folge haben die uns auch erwähnt.
Genau.
Als wir noch nur die Pilotfolge draußen hatten. Mhm.
Ich auch nochmal gespoilert worden, auch wieder vom selben Alexander Hupfmaster, der ja auch bei Firefly Podcast dabei ist. Wer ihn noch nicht kennt, sollten übrigens hören. Ne? Auf jeden Fall sehr empfehlenswert und wir können ja hier quasi nur dem Ganzen nacheifern. Das ist ja auch unser Incentive gewesen, diesen Podcast hier zu starten. Und Alexander Hoaxmaster hat uns ja auch nochmal im Hoaxilla-Podcast erwähnt. Und zwar auch sehr, sehr lustig, im Werbeblock.
In welchem
Sinne? Der macht ja Werbung mit Audible, glaube ich, und was wir jetzt lustigerweise auch gemacht haben, egal. Und da macht das dann immer so, sagt, wenn ihr den und den Podcast jetzt zu Ende gehört habt und dringend neues Material braucht, dann hört ihr euch halt ladet euch da Hörspiele runter. Und das macht er gerne mit anderen Podcasts, die er dann da einstreut und uns hat er eben da auch schon erwähnt.
Finde ich auch sehr nett. Sehr nett.
Ja.
Sehr nett. Ja, das ist Sie haben uns ja auch in Firefly-Podcast erwähnt.
Mhm.
Und ja, das finden wir sehr schön. Und ja, das war's von Kommentaren oder Bemerkungen aus dem Volk.
Aus dem Volk.
Aus dem Volk.
Der gemeine Pöbel.
Genau, der sich da mal wagt, zu Wort zu melden. Ich will huldvoll hier empfangen.
Lieber gemeiner Pöbel, wir schätzen euch sehr.
Ja, irgendwie.
Ja, bitte gebt uns Geld.
Oder Aufmerksamkeit. Ich freue mich auch schon über Aufmerksamkeit, muss ich sagen.
Okay.
Die nächste Folge.
Es haben sich Leute gemeldet, die bei uns auch als Gäste auftreten wollen.
Ja, genau.
Das können wir jetzt nochmal ankündigen.
Genau.
Die nächste Folge wird wahrscheinlich, also wir haben jetzt ja 3 Folgen besprochen. Es gibt noch 4 Folgen vor uns. Und dann machen wir wahrscheinlich noch eine Abschlussfolge, wo wir über den ganzen Expanded Universe mit Merchandise und Büchern reden. Also wird es sich ja anbieten, wenn wir jetzt noch eine normale Folge machen und dann die Fanfolge sozusagen in die Mitte setzen.
Wäre eine gute Idee, ja?
Hm? Jo.
Sollte man tun.
Das würde sich anbieten.
Genau, also wer jetzt von euch, der da draußen
zuhört. Ich weiß nicht mehr, ich glaube sogar die nächste Folge. Also ganz ehrlich, ich glaube, bei der nächsten Folge hätte ich gerne weibliche Begleitung hier.
Ja, also da hat sich auch schon eine Gästin bemerkbar gemacht, also eine potenzielle.
Das müssen wir jetzt aber unterscheiden. Also es geht da einmal um die Fanfolge, wo wir wirklich nur mit Leuten reden, die ja, lange Fans von der Serie sind, ohne eine Folge zu besprechen. Also so eine Art Sonderfolge.
Mhm, genau. Mhm.
Nein, es geht mir bei der einen Folge, wenn es diese Folge denn ist.
Du meinst Deserteure?
Ja, ich glaube, ich hoffe, es ist die. Wo die... Ich will's nicht spoilern, was es ist, aber ich muss jetzt selber gucken, welche Folge das hier ist. Du weißt, auf was ich hinaus will?
Ich habe die noch nicht gesehen.
Achso, du hast die noch gar nicht gesehen.
Ich auch noch. Aha. Ja, ja.
So ein Mist. Warte mal, bei einer Folge, da hätte ich gerne weibliche Begleitung dabei.
Du meinst mit der Königin der Frogs?
Ich glaube. Aber ich glaube, es ist die nächste.
Ja, also
ja, da geht es ja um Frauen, dann würden wir uns hier als drei Männer Frauen unterhalten und das wäre irgendwie
das nicht vermessen, gut. Ja, das stimmt allerdings, das auch vielleicht mal dazu holen.
Das müssen wir jetzt aber nicht im Podcast bereden, das langweilt die Leute. Also auf jeden Fall, es wird jetzt erstmal noch eine normale Folge kommen, mit weiblicher Begleitung oder ohne, das entscheiden wir noch. Und dann kommt, da könnt ihr schon mal Leute, die sich dann angesprochen fühlen, uns irgendwie am besten einen Kommentar schreiben, so dass wir das irgendwie sammeln können. Und dann werden wir euch alle mal kontaktieren. Am besten mit einer E-Mail einen Kommentar schreiben, wo wir euch auch erreichen können. Und
mit Bewerbung, Lebenslauf, Freischwimmerzeugnis, nach
genau.
Das Übliche.
Ein zweiseitiges Motivationsschreiben wäre praktisch. Und irgendwie Praktikumsnachweis.
Referenzen natürlich bei anderen Podcasts.
In 10-fache Ausführung bitte. In 10-fache Ausführung bitte.
Nein, schreibt einfach einen Kommentar in den Blog mit einer E-Mail, wo wir euch erreichen können, oder schreibt uns direkt eine E-Mail. Und dann werden wir das alles sammeln und dann das wäre dann die Folge im April. Wo wir dann einen Termin ausmachen können, wo möglichst viele Leute können.
Genau.
So, oder?
Okay.
Und apropos Frauen.
Im April für die
Fans. Morgen nicht vergessen, nicht Blümchen mitbringen an die Liebste oder den Liebsten. Valentinstag.
Ja, einfach mal die rechte Hand mit dem Frühstück im Bett überraschen.
Genau. Zum Beispiel.
Jo.
Ja, dann beenden wir diese Folge hier, bevor es noch schlimmer wird.
Ich sehe schon, wir brauchen dringend weibliche Begleitung hier. Geht so nicht
das
weiter.
Das Niveau ist in einem automatischen Fahrstuhl und wir wissen, das wo der ankommt.
Ganz unten.
Ja, damit, bevor es wirklich schlimmer wird, auf Wiedersehen. Macht's gut.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Oder hören.
Ja, auf Wiederhören. Wenn wir nichts von euch hören, dann hört ihr uns wieder.
Sehr schön. Ciao.
Ciao.